Hallo? Ist da jemand?
Ganz allein in dieser Höhle? Das gibt's doch nicht.
Hallo?
Was war das denn?
Ja, wer spricht da?
Ja, hier, hallo. Hier spricht die Vergangenheit.
Na sowas, hier spricht die Zukunft. Es hallt so stark da bei Ihnen. Wo sind Sie denn?
Ich bin hier in einer Höhle. Ich habe sie gerade entdeckt.
In einer Höhle? Als Höhlentaucher oder Bergsteiger? Sind Sie touristisch unterwegs?
Was? Ich habe gerade erst sprechen gelernt, glaube ich. Ich suche einen Ausgang.
Oh, ja, ich sehe schon.
Gibt's denn einen?
Ach, ganz viele, aber die sind schwer zu finden. Das hat wirklich gedauert.
Sie sind doch auch rausgekommen. Geben Sie mir doch bitte einen Tipp. Oder sitzen Sie immer noch in einer Höhle?
Ja, das ist nicht so leicht. Ich sitze hier in der Cloud, aber ob ich damit jetzt wirklich raus bin, ich weiß es nicht. Es ist einfach unklar.
Haben Sie es denn wenigstens gemütlich da? Lässt es sich gut wohnen? Meine Höhle ist etwas steinig, muss ich sagen. Sogar tropfsteinig.
Ja, also gemütlich, das wäre übertrieben. Irgendwie ist es ein wackeliger Bau hier. Irgendwann müssen wir Schiffbruch erlitten haben.
Da hat doch sicher jemand zugeschaut.
Sollte man meinen.
Wen könnten wir denn dazu befragen?
Einen Philosophen vielleicht? Ich weiß auch nicht. Ist denn da noch jemand bei Ihnen?
Einen was? Nee, hier ist niemand. Oh, Moment mal. Ich sehe hier Licht. Nein, Schattenspiele.
Oh, war ja ganz schnell umkehren, mein Lieber. In der platonischen Höhle wollen Sie nicht hängen bleiben.
Na gut. Ah, ich hab's.
Was?
Der Zuschauer der kommenden Katastrophe. Oder des ganzen Kreislaufs. Alles, was sich zwischen mir und Ihnen abgespielt hat. Das kann ja nur einer sein. Ein Zeitzeuge.
Ein Zeitzeuge.
Ja, sicher. Die Gegenwart.
Na, viel Spaß. Wie wollen Sie denn die Gegenwart einfangen?
Ja, wir stellen hier eine Falle.
Und wie soll das gehen?
So eine Art Bärenfalle.
Ja, aber ich meine prinzipiell. Also die Gegenwart liegt doch prinzipiell vor Ihnen. Da müsste ich ja die Falle haben. Aber dann könnten Sie gar nicht mehr mitreden.
Ach so, meinen Sie. Da ist wohl was dran. Aber gut, es hilft nichts. Da muss ich die Falle eben Ihnen stellen.
Bitte?
Na sehen Sie doch, ich will Ihnen ja nur den einen Moment Gegenwart abbringen.
Also gut, dann stelle ich mich eben als Köder zur Verfügung. Machen Sie nur, werfen Sie mir die Falle rüber.
Alles klar. Alle hopp. Ist die da?
Ja.
Und jetzt warten wir bis...
Jawohl! Was haben wir denn da?
Aua. Also Leute, das hättet ihr auch wirklich einfacher haben können.
Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo geht's hier aus der Höhle raus?
Ganz ruhig jetzt. Ich bin die Gegenwart. Und ihr habt Glück, ich bin eine philosophische Gegenwart. Ihr hättet es schlimmer treffen können, also hört ruhig mal zu. Menschen hervorgebracht hat, welcher gezwungen ist, sich in Geschichten zu konstituieren, in ihnen zu leben, sich Geschichten über seinen Ursprung und seine Zukunft zu erzählen. Versteht ihr?
Das klingt nach einer sehr guten Geschichte.
Wir wollen doch im Grunde nur wissen, wann alles schiefgegangen ist.
Schiefgegangen. Es ist nichts schiefgegangen. Es ist einfach so. Jetzt schaut mal. Vergangenheit. Du suchst Höhlenausgänge.
Ja.
Und Zukunft. Du suchst deine Ursprünge und eine bewohnbare Bleibe.
Ja.
Dann haltet jetzt beide die Klappe und macht mich hier bitte wieder los. So fixiert kann ich nämlich gar nichts ausrichten. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
Oh, okay, ja, sorry. Wir dachten ja nur...
Nee, nicht so viel denken, das kriege ich schon hin. Ich habe übrigens ein Buch geschrieben, da geht es genau um eure Probleme.
Ja, Mensch, toll, da müssen wir doch drüber sprechen.
Ich muss zackig weiter, sorry. Der Strom der Zeit, ihr wisst schon. Alles bleibt im Fluss. Ihr werdet schon dahinter kommen und sparsam mit den Fallen. Ich sag's euch, das kann nach hinten losgehen. Beziehungsweise nach vorne. Obacht! Ciao!
Schön hier bleiben jetzt, Florian. Schön hier bleiben, ne? Wir haben dich jetzt. Herzlich willkommen zu Lachen und Weinen. Du bist fixiert. Wir isolieren ein Stück Raumzeit. Und diese Wellen verlassen diesen Raum nur in der Konservenbüchse des Podcasts.
Ja, das finde ich sehr freundlich.
Bruno, hallo auch an dich.
Ja, hallo.
Wen haben wir denn hier bei uns?
Ja, den Florian. Und ich freue mich ja so sehr, dass er jetzt endlich bei uns ist. Wir haben es schon so lange versucht, in die Wege zu leiten. Und heute klappt es endlich. Ja, Florian, ich stelle dich kurz vor. Du bist Florian und du bist ein Doktor. Also du läufst mit deinen Doktortiteln fast davon. Und womöglich bist du demnächst auch ein Professor. Also schon auf dem besten Weg dahin. Du machst Philosophie und Designtheorie.
Wo ich gar nicht wusste, dass es ein Fach ist. Ne? Das
muss man auch erstmal finden. Ja, wusste ich auch nicht, bis ich promoviert habe da.
Achso. Du hast das Fach im Grunde erfunden.
Ja, kann man vielleicht ungefähr. Sagen?
Du hast das Fach promoviert.
Ja, also. Ja. Ja. Danke, ja, aber nein.
Also in jedem Fall, es ist uns eine große Ehre, dich als Gast hier bei uns zu haben. Und Florian macht im Übrigen, das können wir vielleicht noch gerade am Anfang sagen, vorausschicken, auch einen eigenen Podcast. Ja? Du machst mit einem Freund, der genauso heißt wie du, nämlich Arnold, einen Podcast. Arnold und Arnold ist demnächst auch online. Ja? Mhm. Kann man sich anhören.
Ist vielleicht schon online, einfach mal schauen.
Ja, genau.
Wird dann, wenn dann, auf Spotify und so weiter zu finden sein.
Ja, ja.
Arnold und
Arnold. Auf den ganzen gängigen Wegen und Kanälen.
Ansonsten in die Charts. Genau. Platz 1 bis 5, da wird wahrscheinlich Arnold
und Arnold. Ja, oder bei allen geläufigen Orakeln
sollen auch rein. Ja. Wir kennen das ja, also unter dem Hashtag Philosophie verkauft sich alles wie warme Semmeln. Also wir können es kaum retten vor.
Ja, absolut. Genau, und wir haben natürlich auch ein Thema, beziehungsweise du hast uns das Thema auch vorgegeben, nämlich mit deinem Buch, was du geschrieben hast, was du vor einem Jahr bei Klostermann herausgebracht hast.
In der roten Reihe. Und es ist nicht dein erstes, wir können das ja mal sagen, wir können unseren Gast ja auch erstmal aufbauen, damit er dann auch sich gezwungen fühlt abzuliefern. Das ist
die Falle,
Das ist schon eine Falle. du hast, und das war dann auch, ist jetzt nochmal eine Frage, deine Promotion in Designtheorie, die zweite Logik des Entwerfens, eine designphilosophische Grundlegung.
Ja, genau. Ja.
Also eine Grundlegung direkt mit der Promotion geliefert. Ist das aufgegangen? Bist du zufrieden?
Das können wir ja am wenigsten selbst entscheiden. Ja? Welche Leute gehen darauf bauen? Ja?
Das stimmt.
Aber der Versuch war es zumindest, ja.
Und zuletzt, glaube ich, hast du auch noch ein Sammelband herausgegeben. Philosophie des Designs, da sind 20 Aufsätze versammelt, unter anderem von Peter Sloterdijk.
Das aber allerdings ein Nachdruck ist.
Das ist genau die falsche rausgekriegt. Nein, aber macht das schon gut. Du stehst direkt neben ihm, glaube ich.
Ich muss mich selber kritisieren, wenn es zu viel Lobhudelei ist.
Diese Fremdschämung. Ja, nee, also die Schmeichelei, die ist jetzt gleich auch vorbei.
Genau.
Also, weil wir gehen jetzt gleich an den Stoff und an die Materie, nämlich an die Inhalte deines Buches. Und dein Buch, es lautet, der Titel: Die Architektur der Lebenswelt, Entwürfe nach der philosophischen Anthropologie Hans Blumenbergs. Also, wir beschäftigen uns heute mit Blumenberg. Florian hat auf 150 Seiten versucht,
867.000 Seiten Hans Blumenberg einzufangen.
Ganz genau. Und Blumenbergs Werk erfährt ja in letzter Zeit auch so eine kleine Renaissance, kann man sagen. Es gibt diese Biografie, also diesen biografischen Film, Der unsichtbare Philosoph, waren wir gemeinsam drin, Jakob. Mhm. Und dann hat Rüdiger Zill jetzt vor kurzem, vor so einem halben Jahr oder einem Jahr, glaube ich.
Ja, auch, zu seinem 100. Geburtstag, ne? Da ist so eine ganze Reihe erschienen.
Letztes Jahr, genau.
Letztes Jahr,
ne? Man findet so viel Hinweis da noch erlaubt auf deinem Blog, Florian, florianarnold.net, auch den Link auf deinen Text zum 100. Geburtstag von Hans Blumenberg. Das ist ganz schön.
Genau. Ja. Nee, das war natürlich dann, wie es üblich ist, natürlich Teil auch, wie ich aber sagen muss, für meinen Teil gar nicht beabsichtigt, dieser Jubelrunden, die sich...
Ja, da will man sich nie einreihen, ne? Ja. Mhm. Aber wenn man dann dazugehört, dann kann man auch nichts dran ändern, ne?
Ja.
Also er hat schon viel zu sagen, der Blumenberg, und da gibt es auch noch viel zu holen, und da kommt ja bis jetzt noch, sind die ja an dem Nachlass dran, und bringen da immer wieder neue Sachen raus. Du beschäftigst dich in deinem Buch beispielsweise mit einer Schrift, die zu seinen Lebzeiten gar nicht erschienen ist, mit der Theorie der Unbegrifflichkeit, die von Anselm Haferkamp dann ediert und zusammengestellt wurde. Und so erscheinen auch jetzt noch in den nächsten Jahren wahrscheinlich das ein oder andere Buch von ihm aus seinem Nachlass, weil er wirklich die letzten 10 Jahre seines Lebens sich so eine Schreibtisch-Hinterzimmer-Existenz geführt hat und sich verbarrikadiert hat von der Außenwelt und da wirklich in seinen Schriften und intellektuellen Exkursionen und Streifzügen sich komplett abgeschirmt hat.
Also ich war letzte Woche da, Altenberge bei Münster. Ne? Mhm. Da hat er seit seiner Professur an der Uni Münster, ich glaube ab 1970, gelebt bis zu seinem Tod 1996. Und das ist die biederste deutsche Atmosphäre, die man sich im Grunde vorstellen kann. Altenberge selbst wird auch nur als, habe ich mir von Ansässigen sagen lassen, Schlafplatz für die Münsteraner Professoren bezeichnet. Und da hat er endlose tausende Seiten diktiert in einem Haus, bei dem er die Klingel abgebaut hat. Florian, was hattest du denn vor mit dem Buch? Die Entwürfe nach der philosophischen Anthropologie Hans Blumenbergs, da steckt ja schon so eine Doppeldeutigkeit drin in dem Wort Entwurf. Wo sollte das hingehen?
Ja, also zunächst muss man sagen, weil die Idee jetzt nicht die komplette intellektuelle Existenz von Blumenberg abzubilden auf 150 Seiten, ja, sondern sich auf einen bestimmten Aspekt zu kaprizieren. In diesem Falle halt das, was unter dem Begriff einer philosophischen oder auch im Falle Blumenbergs einer phänomenologischen Anthropologie kursiert. Und wie es manchmal geht, war es tatsächlich die Lektüre der Theorie der Unbegrifflichkeit, die mich damals also wirklich tief beeindruckt hat, ja. Ohne dass ich schon besonders vertraut gewesen wäre mit Blumenberg. Und so habe ich mich dann eingelesen auf dieser Fährte. Ja, das ist ja in dem Sinne auch nicht so schwierig. Sind immer die Eröffnungskapitel bei Blumenberg. Mhm. Aber darüber hinaus sammelte sich dann über die Jahre irgendwie so Material, Reflexionen. Und irgendwann schoss das zusammen. Und es ergab sich daraus dann eine Kette von Aufsätzen, die unter anderem auch als Vorträge mal, also einer davon auch mal online erschienen ist, aber der jetzt überarbeitet wieder eingegangen ist und dann auch mal ein Vortrag, der gehalten worden ist anlässlich einer Blumenberg-Tagung. Aber das wurde dann alles nochmal wie gewohnt aufeinander zugeschrieben und ergab dann quasi eine Tour de France durch diese Überlegung.
Mhm. So kann man es nennen. Ja. Also das sei auch hiermit schon mal empfohlen, falls wir das später vergessen und uns darin verlieren. Denn in der Tat ist ein weites Gebiet, was durchschritten wird. Natürlich in Textform. Um mal kurz aus dem Klappentext zu zitieren. Von den Urwäldern über Savannen und Höhlen bis zu den ersten Häusern führt in unserer Denkentwicklung ein Weg, an dessen Ende einst eine festgegründete Architektonik der Vernunft zu stehen schien. Damit sind schon eigentlich die kompletten 300.000 Jahre Gattungsgeschichte Homo sapiens eingeklammert, ne? Und mitgemeint.
Ja, es ist natürlich, wie es oft ist beim Klappentext, ja, irgendwo muss ja immer ein Umschlag drum, gell? Auch um die Welt, um das Ganze gewissermaßen.
Das macht ja das Buch, ne, mit der Welt.
Genau. Und ja, in diesem Sinne haben wir es natürlich auch bei Blumenberg, wenn wir über eine philosophische oder phänomenologische Anthropologie sprechen, ja einfach mit Jahrhunderttausenden zu tun und spekulativen Verhältnissen. Ja? Also das heißt, das lässt sich ja jetzt nicht eins zu eins zu datieren. Es ist auch streitbar in vielen Punkten. Aber deswegen auch, da hat es erwähnt, die Entwürfe nach Blumenberg, auch in dem Doppelsinne, quasi in der Folge Blumenbergs, aber auch nach Blumenberg, quasi nach weiteren Entwicklungen in unserer Kultur, was etwa Stichwort natürlich Digitalisierung betrifft, was prominent da ja auftaucht. Und der Versuch dann im Rückgriff auf diese Spekulation Blumenbergs eine Perspektive zu gewinnen.
Ganz genau, also im Grunde ist ja in deinem Eingangskapitel, in deinem Einleitungskapitel eigentlich gibt es da so eine kleine Bestandsaufnahme und da habe ich zumindest den Eindruck, dass das ein etwas pessimistischer Blick ist, der sich da zeigt. Also dass doch womöglich Urzeit und Posthistoire, also unsere durchdigitalisierte und durchtechnisierte Gegenwart und halt eben so die Zustände, die in so einer Steinzeit geherrscht haben, wie sehr man sie jetzt auch sich irgendwie spekulativ heranzieht, dass die vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sind, dass es da vielleicht Parallelstellen gibt, Schnittstellen, Übergänge, Brücken. Es ist sehr vermittelt, weil du verfolgst ja Blumenberg, wie er dann Spurenlese betreibt und du lest dann nochmal die Spuren von Blumenberg, ja?
Und
ja.
Wir verfolgen jetzt euch.
Ja. Genau, so geht das. Ein Verfolgungswahn gewissermaßen, ja, genau. Wie immer und in Büchern als Literat. Nein, aber das ist natürlich die Idee, ist quasi eine Art Fährtenlesen. Mhm. Fährten, aber auch Spuren, wie jetzt wahrscheinlich irgendwie Derrida insistiert hätte, die schon auch eine Strecke hinter sich lassen. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich behaupten würde, eigentlich könnte man das 1:1 übersetzen, Vorzeit und Posthistoire, sondern die Idee dabei ist, wenn man das in ein Denkbild fassen wollte, wohl eher die Vorstellung einer Spirale. Mhm. Ja, es gibt quasi gewisse Durchlaufpunkte, die in den Kreisbewegungen immer wieder passiert werden und wo sich dann doch gerade mit Blick auf entscheidende Medienentwicklungen dann Ähnlichkeiten herauskristallisieren. Ne?
Mhm. Kreisbewegungen der Geschichte oder welche Art von Philosophie?
Ja, aber eben in der Form von Spirale. Also das heißt, ihr merkt, ich will beides. Ja, einerseits sozusagen fortschreiten in dem Sinne einer Dynamik der Unhintergehbarkeit und andererseits aber auch quasi Durchläufe, die doch eine sehr starke Ähnlichkeit aufweisen. Nicht? Also das ist ja das Schöne an der Spirale, sie ist eine dreidimensionale Figur.
Ja, und als Bild, als Metapher existiert sie vor allem als die Abwärtsspirale. Ne?
Ja, ja.
Ist das
Bild? Ja, das wäre dann das, was Bruno wohl das Pessimistische nennen würde. Ich weiß nicht, ob es pessimistisch ist. Es ist auch natürlich nicht in dem Sinne meine alleinige Erfindung, sondern die Überlegungen, einer Nomadologie, etwa bei Deleuze, haben da natürlich einiges vorgearbeitet. Oder auch jetzt gerade haben wir ja jetzt mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Film in den Kinos, sobald sie denn wieder öffnen. Ja, der genau,
grade, ja.
Genau, die Frage der modernen Nomaden, Arbeitsnomaden aufgreift in Amerika als Ausdruck einer neuen Existenz. Und das, wie ich heute hörte in einem Feature, auf SWR 2 ist das Interessante dabei, dass es nicht nur als Sozialkritik inszeniert ist, sondern gleichzeitig als auch eine Eloge oder Hommage an die Freiheit und die Schönheit dieser Existenzweise. Ja, also durchaus eine Ambivalenz,
die da drin steckt. Also um darauf nicht weiter einzugehen, bei Nomadland jetzt konkret, ist das ein bisschen neoliberale Romantisierung dadurch, dass das wieder als neue Freiheit romantisiert
wird. Ich habe die Vorschau tatsächlich gestern auch gesehen. Hat mich aber auch angesprochen, muss ich sagen.
Nee, ich weiß gar nicht, ob mich das anspricht. Für mich ist das eher ein Symptom. Also der Hinsicht, dass man daran sieht, dass wir vielleicht schon in der verzweifelten Lage angelangt sind, das jetzt schon wieder gutheißen zu müssen, um uns nicht zu sehr Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich gerade alles schon verloren haben. Aber
um das jetzt mal zu konkretisieren und zur Anschauung zu bringen, ja, also eine, ich sag mal, eine Verklammerung, die du herstellst zwischen eben dieser prähistorischen Existenzweise des Menschen und seiner Existenzweise in einer digitalisierten Gesellschaft, ist gegeben durch die Höhle und die ganze Metaphorik, die damit einhergeht. Und das ist nun mal ein Begriff, mit dem sich Blumenberg auch in einem seiner Hauptwerke Höhlenausgänge 900 Seiten lang beschäftigt hat. Also ein gigantisches Thema. Und genau, da können wir ja vielleicht jetzt mal einsteigen in die ganze Diskussion. Ja?
Eine Voraussetzung geht dem ja noch voran, nämlich dass du sagst, oder das sagst auch nicht du, ne, aber das übernimmst du. Du hast eben schon gesagt, vielleicht muss die Anthropologie das tun. Aber zum einen kann dieser ganze, wenn auch sehr schlechte empirische Quellenbestand, was die Urgeschichte unserer Spezies angeht, nicht mehr ignoriert werden, wenn wir über den Menschen philosophieren wollen. Und dann ist das Ganze aber auch ein Kontinuum. Also wie gesagt, schon im Umschlag kommst du auch mit Blumenberg von 300.000 Jahren Jäger und Sammler und so weiter bis in unsere Gegenwart oder vielleicht sogar unsere Zukunft. Und da taucht nirgends ein Bruch auf oder so, sondern ein bisschen willst du am Ende sagen, die digitale Wildnis, in der wir uns jetzt befinden, die ist irgendwie konsequente Entwicklung und Umschlagspunkt.
Sagen wir mal so, es gibt so eine Stelle, an der sich quasi einerseits das Thema und andererseits die Art und Weise, wie es aufbereitet wird, trifft. Das ist die Eröffnung mit der Frage der Höhle als Höhlenfantasie, die dann quasi als Höhlenfantasie aufbereitet und diskutiert wird. Und das ist die Stelle, wieder so ein Durchlaufspunkt, ja, an dem wir uns heute wiederfinden. Aber das, was sich sonst abspielt, quasi von dem ersten Wurf, ja, bis zur Architektonik der Vernunft bei Kant etwa, als sozusagen Gesesshaftwerdung, die Herausbildung eines Systembegriffs im Sinne auch einer abgeschlossenen Architektur, das ist, könnte man sagen, doch auch eine Phase, die sich dann vielleicht seit Menschengedenken und der neolithischen Revolution verorten lässt, also knapp 10.000 vor Christus.
Oder so, also 10.000 vor Christus, da werden wir ansässig und betreiben Agrarwirtschaft, ne?
Ja, in dem Sinne, dass damit natürlich auch andere Gepflogenheiten das Überleben sichern und dadurch sich eine andere Art und Weise des Existenzbezugs und auch des Selbstentwurfs herausbildet. Ja.
Das heißt, wir leben erstmal als Jäger und Sammler, vielleicht sogar 200.000 oder noch mehr Jahre, in Savannen oder im Dschungel. Und der Schritt, und den formuliert Blumenberg auch so aus, ob das aber chronologisch so zu nehmen ist, wissen wir einfach nicht, aber das ist natürlich gleichzeitig schon die Geschichte, die dann losgeht. Der Schritt in die Höhle aus dieser Wildnis, ja, ist ein erster Wegpunkt. Und dann geschieht etwas, sagst du, was sich bis ins Heute fortsetzt, nämlich wir ziehen uns zurück, wir schützen uns mit Behausungen gegen den Absolutismus der Wirklichkeit, sagt Blumenberg.
Mhm. Das muss man natürlich erklären, was ist der Absolutismus der Wirklichkeit? Ja, ja. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit mit Blumenberg schon Begriffen um uns werfen, können wir damit nicht alle voraussetzen.
Das ist ja noch einer der anschaulicheren, ne?
Ja,
der Absolutismus der Wirklichkeit.
Das stimmt, ja.
Also wie würdest du das zusammenfassen, Florian?
Also wie, das, wenn ich das rechne, ist das ja das erste Kapitel eigentlich aus der Arbeit am Mythos. Genau, ja. Und man könnte fast sagen, dass das Reale.
Ja,
im Lacan'schen Sinne.
Im Lacan'schen Sinne ist das Reale, ja.
Also die Momente, wo quasi unsere imaginäre Aufrüstung und unsere symbolischen Kommunikationscodes nicht zureichen, uns gegen diese Übermacht zu behaupten, und wo die Illusion nicht mehr quasi die Deckkraft hat, uns darüber hinwegzutäuschen, dass wir am Schluss vollkommen abhängig sind
Der
Auseinandersetzung.
Der Absolutismus der Wirklichkeit meint immer das Übermächtigsein der Wirklichkeit gegenüber dem geworfenen, verängstigten, überforderten Menschen. Also der Mensch ist der Wirklichkeit ausgeliefert und ausgesetzt, aber vor allen Dingen in ihrem sozusagen nihilistischen Charakter. Also es gibt in ihr keine Weichenstellung, es gibt keine Sondierung, es gibt keine Besonderung, sondern alles ist sich darin gleich, alles steht neben und miteinander, aber nichts hat eine besondere Bedeutung in irgendeiner Weise. Und darauf reagiert der Mensch mit Symbolisierung, Metaphorisierung, mit der Namensgebung des Unbekannten, und das Unbekannte ist das Schrecklichste von allen, das Namenlose ist der eigentliche Schrecken des Menschen, und dann geht das also dann los, das ganze Spiel, so entstehen Mythen, sagt Blumenberg, und das tun eben auch die Bewohner der Höhle, die Höhleninsassen.
Ja, die können das erst, ne? Also die haben nämlich erst den Schritt gemacht, um sich gedanklich Freiräume zu erspielen und die dann zu bespielen, aus dem konkreten in der Welt sein immer schon und der ausgesetzt sein hinaus.
Ne? Die bringen das erste Mal schon, ja, Florian, bitte.
Ja, also ich merke, du hast es gerade gelesen, ja. aber man kann das natürlich philosophisch auch klassischer aufziehen, dass, wenn man so will, auch die Unterscheidung zwischen das Sein und was Sein.
Ja,
dass ich,
ja,
dass Existenz, ich dann ausdrücke, exakt. Ja. Und die ganze Frage sozusagen des Unvordenklichen, das zuvorkommt von Wirklichkeit, das drückt sich eben auch aus in diesem Absolutismus der Wirklichkeit.
Genau.
Und all das andere läuft quasi auf der Ebene der Sinnbildung, der Sinnstiftung, der Essenz und scheitert an diesem Punkt.
Und diese Sinnbildung, mit Hilfe welcher Fiktion auch immer, wird gerade dann nötig, wenn zum Beispiel die biologische, instinkthafte Ausstattung des Menschen nicht ausreicht, um die Wirklichkeit Realität zu bewältigen. Ne?
Ja, das ist natürlich gerade der Witz bei Blumenberg und das Faszinierende bei ihm, dass er jetzt mit dieser Urszene, wie man sagen muss, im freudianischen Sinne eigentlich, des ersten Wurfs genau diese Lücke aufmacht als Aktionsradius.
Ja, mit Arnold Gehlen, ne? Also das klingt ja auch schon an.
Ja, wobei da auch noch andere Anthropologien der 50er Jahre im Spiel sind. Okay. Ja. Aber es ist natürlich doch stark gepolt auf diese Fragestellung, wie der Mensch sozusagen zu dieser Aktio per Distanz befähigt wird, um dadurch den Umgang mit der Welt auf Abstand zu bringen.
Was ist denn Actio per Distans, sagen wir mal, so viele Lateinsätze auch bei Lachen- und Weinenhörern voraus, bei uns selber auch gerade auch so, aber was wäre denn die erste Actio per Distans, die dann da so möglich erscheint?
Wie er es ja schildert, es ist quasi das Verfolgtwerden des Menschen oder dessen, was da Mensch ins B ist, ja? Und dann die Unausweichlichkeit der Situation, aber der quasi griffbereite Stein oder Stock oder was auch immer zu linken oder zu rechten, die dann dazu führt, dass danach gegriffen wird, man sich aufrichtet und dass den Stein oder was auch immer nach dem Aggressor schmeißt.
Also ja? Mensch oder noch nicht ganz Mensch, sondern Hominide, merkt plötzlich, er muss kämpfen, er hat aber gegen den Säbelzahntiger keine Chance.
Nee, aber das Entscheidende ist ja jetzt, also dass hier dann eine Umstellung im Denken stattfindet, ne? Weil jetzt kommt antizipatorisches Verhalten ins Spiel. Mhm. Ne? Das ist doch, glaube ich, jetzt die entscheidende Weichenstellung, von der aus wir dieses Kontinuum erhalten, das bis in unsere Gegenwart führt.
Ja, man könnte sagen, damit eröffnet sich Zeit in ihrer Räumlichkeit, weil das natürlich bis zu Norbert Wieners Kybernetik und FLAG als Antizipation von deutschen Bombern eben genau diese Vorwegnahme, Antizipation quasi von Bewegungen im Raum darstellt und die zu kalkulieren, die zu beherrschen versucht.
Ja, also ganz nochmal kurz in die Situation zurück, ne? Also ich nehme mir diesen Stein, ich nehme mir diesen Stock, weil ich weiß, da kommt jetzt eine Gefahr in mein System, in meinen Umweltkreis und deswegen habe ich schon eine mögliche Reaktion zur Verfügung oder besser gesagt, ich habe eine Prävention zur Verfügung. Ne? Also bevor mir was passiert, greife ich schon selbst ein. Und das heißt, ich habe die Zukunft schon in der Gegenwart verrechnet. Ne?
Mhm. Diese ersten intelligenten Akte sind immer Präventivmaßnahmen. Ne?
Ja, das kann man sagen, weil damit die Gegenwart aufgebrochen wird und ich eigentlich schon imaginär antizipiere, was Wirklichkeit wird, sofern ich nicht interveniere. Mhm. Ja, also das heißt, das ist eben genau diese Überlegung auch des Entwurfs, woraus Heidegger eine ganze Daseinshermeneutik entwickelt hat, die genau darauf abzielt, im wahrsten Sinne des Wortes, sich schon voraus zu sein, bis zum Tod.
Vom Wurf über den Entwurf. Ja?
Genau.
Wie weit muss man da jetzt noch werfen, um zum Entwurf zu kommen? Oder ist das schon derselbe Moment?
Ja, also das ist natürlich der Versuch, das so ein bisschen dann durch verschiedene Denkentwürfe und Phantasmen einzuholen, ja, wie man an diesen Punkt kommt. Und da spielt dann etwa auch die Höhle keine unwesentliche Rolle, wie sie Blumenberg dann einführt in dieses ganze Selbstermächtigungsdrama quasi des Menschen. Mhm. Ne?
Ja.
Dass das die Höhle ist, in der quasi das Jagdverhalten dann in einer Zellverhalten umschlägt.
Ja? Ja.
Witzigerweise natürlich der Schwachen, der Zurückgebliebene.
Das ist eine großartige
Stelle. Mono ist seine Lieblingsstelle.
Heißt das, ja? Das war meine absolute Lieblingsstelle.
Der Intellektuellen, die dann Geschichten erzählen.
Ja, und das war, also ich sage es jetzt nochmal, ich habe diese alten Berger Atmosphäre da kurz aufgesogen und man kann sich das vorstellen, wie Blumenberg in wirklich äußerlicher Einöde, da saß und in seiner Schreibhöhle, das ist ja dann alles auch tausendfach so beschrieben worden zum 100. Geburtstag, diese Prolog bitte.
Ja. also wir haben den Höhlenaußenraum, ne? Also Florian betont das in seinem Buch immer wieder, macht immer wieder diese binäre Unterscheidung, ne? Also es gibt die Außenwelt der Höhle und es gibt diese Innenwelt der Höhle, ne? Und die Innenwelt, die ist der geborgene Schutzraum, ne? Können wir uns vielleicht auch so vorstellen, wie...
Es ist Luhmann-System-Umwelt.
Ja. Ich wollte eigentlich
jetzt Autopoiesis
auf den Untergrund hinauf, also das Kind im Bauch der Mutter. Ne? So,
ja, oder auch kann man auch mit Sloterdijks Sphären-Trilogie erklären.
Die Sphären, und so. Da kann man alles Mögliche zu sagen. So, und jetzt gibt es halt eben die Jäger. Die Jäger müssen aber immer nach draußen, in die offene Wirklichkeit. Sie müssen sich den Absolutismus der Wirklichkeit bieten lassen. Während die Schwachen und die Kinder, die davor verschont werden, die dürfen in der Höhle zurückbleiben. Und was machen die dann in ihrer Zeit, in ihrem Überschuss an Zeit und Talent so? Die erzählen sich Geschichten. So, Zitat aus den Höhlenausgängen. Geschichten zu erzählen, ohne dabei gewesen zu sein, wurde das Privileg der Schwachen. Der Genuss, etwas passieren zu lassen, ohne es zu erleiden, war das Geheimnis der Unhelden. Das Überflüssige kam als das seltsamste Produkt des Lebens in die Welt und verstand es, sich zum Bedürfnis zu machen. Das Bündnis von Fantasie und Magie kann nicht ferngelegen haben. Wer die Vorstellungskraft zu bannen vermochte, hatte alsbald die Geister und Götter auf seiner Seite.
Also so, fantastisch, oder? Das heißt, dieser Schritt in die Höhle, der klingt da schon an wie so eine Wegscheide, ne? Also da irgendwie plötzlich finden ja zwei Entwicklungen parallel statt. Auf der einen Seite gibt es diesen aktiven Kampf gegen die Wirklichkeit, weil man der nach wie vor irgendwie Nahrung mindestens und so weiter abbringen muss. Das sind aber die Leute außerhalb der Höhle. Mhm. In der Höhle fängt eine ganz andere Entwicklung an, ja? Also zum Beispiel, Blumenberg sagt das dann auch, da kann man erstmal schlafen, da kann man ausschlafen, da kann man vielleicht träumen. Dann entwickelt sich vielleicht erst eine Fähigkeit zur Fantasie und aber auch im wachen, bewussten Leben eine Fähigkeit zum Geschichten erzählen, zum wachen Fantasieren.
Ja, also man könnte auch sagen, wenn man schon bei Fantasie und Träumen sind, mit der Frühromantik und Novalis, ja. Der Weg geht nach innen, ja. Mhm. Und es ist eine Art von Arbeitsteilung. Ja? Also die Starken, die dadurch eigentlich nach Blumenberg dann einen evolutionären Vorteil oder Selektionsvorteil generieren, dass sie die Beute heimschleppen, erweisen sich im Nachhinein als die Handlanger von irgendwelchen heranwachsenden Priesterkasten.
Ja, ja. Und als die Blöderin.
Ja, genau, einfach, ne? die sozusagen dieser Arbeit nachgehen müssen, ja. Während die anderen die passende Narrative erfinden, um sie darin zu bestärken, dass sie es auch weiterhin so tun sollen. unterdessen also etwas beginnt wie ein Höhleninnenausbau. Mhm. Ja, also man muss sich was wie so...
Genau, durch die Fantasie.
Ja, wie einen paläo-anthropologischen Wintergarten vorstellen. Gewissermaßen, ja? Also die Höhle dehnt sich aus.
Mhm. So, ich habe dazu ein wunderbares Distichon von Hoffmannsthal gefunden. Da heißt es, bist du die Höhle, darin die Ungeborenen sich drängen, wird schon der Fleck an der Wand Nymphe und Reiter und Pferd. Ich dachte, das passt ganz gut in unser Thema.
Wollen wir das noch kommentieren, oder?
Nee, das...
Dann ich würde sonst zum paläoanthropologischen Wintergarten sagen, den gibt es tatsächlich, man hat ihn gefunden, er war verschüttet. Es gibt mehrere Fundstellen, aber das ist so die berühmteste, unter anderem auch, weil Werner Herzog drin filmen durfte, die Chauvet-Höhle in Südfrankreich irgendwo, wurde entdeckt und darin, diese Höhle war durch glückliche Fügungen, Steinrutsch oder sonst was, perfekt versiegelt und man kann da drin Fußspuren nachverfolgen von Menschen, die 30.000 bis 40.000 Jahre vor unserer Zeit diese Höhle mindestens kurzzeitig bewohnt haben müssen. Höhlenmalereien und auch schon Skulpturen sind da enthalten. Eine Skulptur habe ich jetzt einfach so gesagt. Ich glaube, so ein früher Venuskörper war vielleicht auch eine Malerei. Also was du sagst, ist insofern tatsächlich schon empirisch belegt. Ne?
Ja, also es gibt da ja mit den Funden von Lascaux schon seit langen Jahren, Jahrzehnten Diskussionen über die Verortung der entscheidenden Schritte, auch im Unterschied zwischen Neandertalern und dem Homo sapiens, was man ja auch nicht vergessen darf. Ja? Also es wäre ja nicht so, als ob der Homo sapiens quasi in einen menschenleeren Raum eingewandert wäre. Ja? Sondern irgendwas ist da passiert und da gab es auch viele Streitigkeiten drüber, ob da der Neandertaler ausgestorben sei oder ob es Durchmischung gegeben hätte. Ja? Aber kurze Zeit sah es vor allen Dingen auch so aus, als ob gerade dieser Kontakt mit dafür eine Zündung war, dass sich überhaupt sozusagen künstlerische Tätigkeit eine Form von Gestaltung niedergeschlagen hat in dieser ganzen Höhlenreihe, die sich ja zwischen Nordspanien und Südfrankreich entlangzieht.
Dass verschiedene Hominide Spezies aufeinander trafen.
Ja, genau. Und dass das quasi die Linie ist, an der das passiert ist. Und das wäre natürlich auch eine interessante Perspektive mit Blick auf die Höhlenfantasie, weil genau darin wir ja beobachten können, wie sich das ausmalt. Ja. Andererseits kann man auch nachweisen, dass bei den Neandertalern auch schon sowas wie Todesrituale, also Begräbnisrituale, eine Rolle gespielt haben. Und so ist das natürlich wie immer noch ein recht vages Feld. Dafür fehlen halt auch die Befunde und vieles hat sich dann auch zerschlagen an Spekulationen. Aber trotzdem bleibt, dass wir es da quasi mit einer der ersten überhaupt künstlerischen, kunstfertigen Artefakten zu tun haben. Mhm. Es gibt auch Funde, die noch viel weiter zurückdatieren. Irgendwelche Maserungen auf Knochen. Aber man weiß nicht, ob die sozusagen die geometrische Ausführung nicht vielleicht doch Zufall ist.
Könnte doch so
sein. Ja, genau. Und das würde dann noch weiter zurückdatieren.
Knochen, die posthum verziert worden wären, absichtlich, oder was ist da?
Ja, das wäre die Idee, ja. Also, aber das kann man nicht so richtig nachweisen, dass das willentlich passiert ist. Ja.
Also es ist ganz klar, dass das, sag ich mal, das Material, was Blumenberg da heranzieht für seine Interpretation, dass das schon eine Interpretation ist. Oder dass das halt eben schon spekulativ erzeugt ist. Und aber was eben bleibt, er selber kann unglaublich gut deuten und zusammen rechnen und zählen, ne?
Also. Ja, bei der, also bei dem Mangel an Belegen und auf der, einfach auf der Basis der Funde bleibt einfach nichts anderes übrig, als darüber spekulieren. Man könnte das natürlich komplett ausschließen und sagen, das ist zu unsicher.
Und deswegen kommt es ja auch nicht von ungefähr, dass dann der Philosoph sich wieder einschaltet ins Gespräch, ne? Weil wenn nämlich da eine Lücke ist, die nicht gefüllt werden kann mit irgendwelchem positiven Wissen, dann kann der Philosoph ran.
Ja, ein gewisser Philosoph jedenfalls.
Ein gewisser Philosoph, ja.
Um vielleicht nochmal einen Sprung weiterzumachen oder einen Wurf weiterzukommen. Wir sind dann jetzt in der Höhle. In der Höhle ist plötzlich ein anderer Raum als draußen. Da entwickeln sich andere Fähigkeiten. Da wird sich vielleicht was über Geister und Götter erzählt und so weiter. Und das hat auch alles vielleicht seine Funktion. Aber es gibt auch so ein freies Spiel, was sich aber irgendwann dann aus der Höhle wieder auf diese Wirklichkeit, auf die Welt, die da draußen ist, richtet und die umformen will, ja. Da wird nicht mehr plötzlich nur gejagt, um Nahrung zu holen, sondern in der Höhle entstehen Pläne, da Gestaltungen, die man vielleicht erstmal an die Höhlenwand malt oder sonst wie. Wo ist der Punkt, dass aus dieser Höhle Entwürfe kommen, die den Anspruch haben, die Realität zu so einer Art erweiterten Höhle umzubauen?
Du hast es ja schon angedeutet, das ist eine Form von Schutzraum, ja, wie so eine Headquarter, wo man sich quasi in Phantasmen nicht nur erzählerischer Art ergehen kann.
Ja, so ein Startup-Inkubator
der Menschheit. Genau. Und wo der Austausch und vor allem der Austausch von Erfahrungen natürlich wichtig ist und dann sich langsam erstreckt eben auch auf die Ausbildung quasi von neuen Techniken oder so. Ich meine, das sind alles Spekulationen, ja. Aber es ist, man könnte sagen, die ab dem Moment, wo die Imagination oder die Fantasie Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes erhält, läuft die Maschine. Meinetwegen die Maschine auch im Sinne der griechischen Technä, der List. Die sich dann auch niederschlägt in einer Ausbildung, einer Ausdehnung auch dieses antizipatorischen Bewusstseins. Ja, ich habe das an einer Stelle so halb scherzhaft so eine Raumzeitdilatation genannt. Ja? In dem Sinne, dass es so etwas darstellt wie ein Möglichkeitsraum. Ja? Oder das, man müsste fast Virtualitätsraum sagen, mit Blick auf das Vermögen, jetzt quasi frei navigieren zu können in der eigenen Aufmerksamkeit, in der Vergangenheit, in der Zukunft, in der Gegenwart. Ja. Allein dadurch, dass meine Imagination da keine Grenzen gesetzt sind. Ja?
Ja. Und um vielleicht noch einen Schritt zurückzumachen, aber die Richtung der Frage beizubehalten. Also in der Höhle, also draußen, da muss man werfen, um irgendwie der Wirklichkeit was abbringen zu können. In der Höhle kann ich entwerfen und auch so ein Entwurf, der aus der Höhle stammt, kann sich ja dann darauf richten, in der Wirklichkeit ganz konkret irgendwas zu fixieren. Zum Beispiel auch ein Tier. Ja? Dann wären wir beim Begriff der Falle.
Ja, in dem Sinne, dass gerade mit Blick auf die Imagination, und das ist ja auch fast ein Gemeinplatz der ganzen zumindest westlichen Ideengeschichte, die Imagination ja nicht unbedingt mit Individuen arbeitet, sondern mit Typen. Ja? Mhm. Und Typen nun, ja, wenn man so will, ja, Gestalten sind. Und Gestalten dadurch als Gestalten definiert sind, dass sie nicht einfach nur, sei denn mal ein unterkomplexer Begriff, ein optisches Erscheinungsbild bedeuten, einen Umriss, sondern wenn ich einen anspruchsvollen Gestaltbegriff zugrunde lege, wie etwa der Gestaltbegriff, wie auch in der Praxis des Designs Standard ist, ist eine Gestalt eben sowohl die optische Dimension als auch die haptische Dimension, all die Sinne, aber natürlich auch die Funktion, das heißt sozusagen das Eingebettetsein in die Praxis, die diesem bestimmten Artefakt zugedacht ist. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich mir ein Bild mache, ja, von einem bestimmten Beutetier, also sozusagen mir die Gestalt vor Augen führe, dann gewinne ich eine Idee, ja? Im platonischen Sinne. Und es wird mir möglich, sie mehr und mehr zu begreifen, indem ich sie quasi durchdringe und antizipieren kann auch, wie sie sich verhält.
So beim Stichwort begreifen wird es spätestens brenzlig. Ne?
Ja, ja, genau. Und da sind wir dann natürlich an dem Punkt, wo man sagen könnte, und was Blumenberg macht, und das war damals für mich also wirklich die Einsicht, ja, dass das eigentlich die Struktur des Begriffs antizipiert.
Ja.
Seinerseits.
Der Begriff ist eine Falle, das war die Einsicht?
Ja, und aber eben jetzt nicht einfach als ein logischer, wie soll ich sagen, als ein logisches Gestell, ja, sondern tatsächlich eher als ein Schema, ja, das quasi emergiert aus der Praxis der Fantasie heraus. Was dann, wenn man sich eingehend mit Kant beschäftigt, insbesondere der Kritik der reinen Vernunft und dem Schematismus und so, dann doch auch eine der zentralen Felder der Auseinandersetzung in der modernen Philosophie ist, die unmittelbar gekoppelt ist an Fragen der Ästhetik, in dem erweiterten Sinn einer Ästhesis und nicht irgendwie des Hübschen oder Schönen, sondern eben der tatsächlichen, wie ich letztlich oder auch heute sagen würde, gestalterischen Fragen. Ja.
Und jetzt sind wir bereit, glaube ich, dann noch eins vorwärts zu schreiten, nämlich vom Wurf über den Entwurf der Falle, ich zitiere dich jetzt mal nur ganz kurz, bis zum Begriff vollzieht sich eine Entwicklung, die zuletzt auf eine Vergesellschaftung im Zeichen einer Ökonomie der Vernunft in Form der Sesshaftigkeit hinauslaufen wird.
Ja, das wäre natürlich dann die nächste Stufe.
Du warst schon bei Kant, Florian.
Ja, lass uns nicht so schnell vorangehen. Also ich fand noch eine sehr gute Formel, die Blumenberg bringt. Also die Falle ist dinglich gewordene Erwartung. Ja? Also darin kommt eben schon zum Ausdruck, dass jetzt Gegenwart und Zukunft in ein Verhältnis gebracht werden, in einem Gegenstand. Ne? Mhm. Und so eben halt auch im Begriff, weil der Begriff, wenn wir uns jetzt in das kantianische Modell gehen, wo es diese Aufsprengung gibt in Begriff und Anschauung, ne, wo ja dann nie gesagt wird, ja, warum denn in die beiden, ne? Also warum müssen wir das mitmachen? Gut, dann machen wir es halt mit, dann haben wir hier den Begriff und dann haben wir da die Anschauung, ne? Und da ist es ja eben dann so, dass der Begriff eben wie die Falle auf das Beutetier zugerichtet und abgerichtet ist, so ist der Begriff abgerichtet auf das Anschauungsmaterial. Ne?
Also etwas, was sich vielleicht gar nicht so starr einfangen lässt?
Ja, wie eine Falle ja auch nicht, wie soll ich sagen, 100% passgenau auf das Beutetier entworfen werden kann.
Mhm. Ja. Aber selbst wenn, man weiß nicht, ob auch jemand vorbeiläuft. Ne,
da, wo und es ist natürlich auch kein mimetisches Verhältnis, das muss man sich auch klar machen, nicht? Also etwa aus der kritischen Theorie heraus argumentieren, natürlich verfehlen Begriffe ihre Beute, weil sie was anderes sind als sozusagen anschmiegsame Nachahmungen.
Felix Krull sagt, also Bekenntnis eines Hochstaplers, ne, kennst du natürlich, Jakob, von Thomas Mann, Felix Krull sagt, Begriffe sind Fliegenklatschen, die nicht treffen.
So.
Ja. Also, aber es gibt tausende Leute, die sich über Begriffe ausgelassen haben. Also,
ich glaube, wir können ruhig ein bisschen mitmachen.
Ja, wir können ein bisschen mitmachen, aber ich glaube, das ist ja schon ein eigener Traditionsstrang, der sich die ganze Zeit eigentlich nur moniert, wie unglaublich defizitär der Modus und der Erkenntnismodus des Begriffs ist.
Ja, und eben der Vernunft. Ne? Also dann, und die Richtung, die du meinst, ist dann immer als Irrationalismus so ein bisschen abgetan worden. Aber,
Blumenberg
ist ja auch eine Figur, wo vielleicht, also das Ganze eine neue Seriosität mal wieder gewinnen könnte, ne?
Ja, also das fand ich auch gerade reizvoll bei ihm, dass er, indem er von der Imagination herkommt und darüber eigentlich das Verständnis des Begriffs, das Begreifen des Begriffs wiederum einfängt, da eigentlich eine Brücke schlägt. Eine Brücke, die in meinen Augen einfach auch zentral ist, auch schon, wie ich erwähnte, bei Kant selbst und man das eigentlich die Grundfrage ist, weil bei Kant ist es dann eben die Imagination als das Vermögen der Synthese überhaupt, von Anschauung und Begriff und so weiter. Und dann ist halt die Frage, auf welche Seite man sich schlägt. Wenn man jetzt eher zu, was weiß ich, idealistischen oder vielleicht auch postmoderner Theoriebildung neigt.
Dann erstmal zum Doktor gehen, ne? Und dann gucken, wie der
nachlässt. Dann könnte man natürlich dafür argumentieren, dass der, was ich an anderer Stelle getan habe, dass vielleicht die Vernunft selber ein bestimmtes Selbstbild, vielleicht auch eine Selbsttäuschung, eine Einbildung der Einbildungskraft ist. Ja, ein bestimmtes Phantasma. Oder man macht es umgekehrt, das halte ich aber dann immer so ein bisschen für Metaphysik, das ist aber streitbar und ich glaube auch nie zu lösen, was wiederum ein Punkt für Ersteres wäre, dass man einfach so etwas setzt wie einen logischen Raum und man dann auf der anderen Seite so etwas hat wie Erfahrung, Empirie und es gibt eine Primordialität des Abstrakten, des Begrifflichen, des Intellektuellen, der Vernunft. Mhm. Und dann ist es eher die Frage, wie das passt. Ja. Mhm, und dann, aber ich glaube, entweder muss man sich für eine Hegemonie des Begriffs oder für eine Hegemonie sozusagen der Sinnlichkeit entscheiden oder eben eine Vermittlungsinstanz, die dann aber schon eher wieder evolutionäre Züge gewinnt. Ja.
So, aber die Lektion, aber die Lektion, die doch Blumenberg uns dann hier erteilen kann, ist doch die zu sagen, Technik hat unser Denken seither geprägt. Also Technik steht am Anfang des Menschen, also da ist er ganz mit Plessner, dass er sagt, also die Natürlichkeit des Menschen ist künstlich, es geht gar nicht anders, er hat immer einen artifiziellen Zugang zur Welt, es geht nur so, also jede Wirklichkeit, die er sich aneignet, ist eine von ihm ausgelegte und so weiter, ja. Und Technik verändert also unser Denken, Technik hat uns dahin gebracht, also das Werfen und das Bauen von Werkzeugen und all sowas. Das führt uns auch dahin zu einer Kritik der reinen Vernunft, zu einem Begriffsdenken etc. Ne?
Ja, also man kann sagen, Technik informiert auch Denken. Es ist nicht so, am ehesten vielleicht im, ich glaube, da hat Derrida einen Punkt im Sinne eines Supplement in der Doppeldeutigkeit, eine Ergänzung und Ersetzung. Ja, okay. Also es wäre sozusagen falsch, ein statisches Bild anzunehmen, dass wir da zuerst den Menschen haben.
Ja.
Und dann kommt die Technik ins Spiel,
ja.
Sondern es spricht einiges dafür, dass der Mensch gerade das Produkt einer Evolution von bestimmten Primaten im Umgang mit gewissen Werkzeugen ist.
Ja.
Dann stehen wir vor methodischen Schwierigkeiten, ne? Weil methodisch gesehen lässt sich die ganze Geschichte trotzdem nur als Geschichte nacherzählen und die Gleichzeitigkeit in ein Narrativ zu bringen, ist schwierig, ne?
Ja, oder es ist das Standardphänomen von Koevolution. Also das,
klar, genau, dass, nur das, wie das beschreiben, ne?
Ja, genau. Und das kann, da sind wir halt wieder bei dem verzweifelten Versuch, das Unvordenkliche einzuholen, ja. Was natürlich nicht klappen kann. außer indem wir Rückprojektionen vornehmen. Und die sind aber als solche nicht müßig, sondern wiederum nötig, um uns ein Bild darüber zu verschaffen, wo wir herkommen, um zu sehen, wo es auch hingeht. Ja? Und in diesem Sinne ist Blumenberg auch aus einer anthropologischen Perspektive eine interessante Position, weil er eigentlich, wenn man das so paradox formulieren will, behauptet, dass der Mensch ein Luxuswesen ist, weil er ein Mangelwesen ist.
Mhm. Ja? Genau, ja. Da erweitert er ja die Voraussetzung von Gehlen. Ne? Also bei Gehlen ist der Mensch Mängelwesen und erstmal relativ unhistorisch, soweit ich das bisher gesehen habe, also eben nicht so spekulativ, versucht Gehlen zu sagen, prinzipiell gesehen, der Mensch als Mangelwesen in der Welt muss deswegen handelndes Wesen sein, muss Lernwesen sein, weil er immer schon, also biologisch instinkthaft, mangelhaft ausgestattet, gezwungen ist, die Welt zu verändern, sodass er darin überleben kann. Und Blumenberg erweitert das und sagt, ja, aber ne, wir müssen nochmal einen Querschnitt auch machen und uns fragen, der konkrete Lebensraum oder die Lebenswelt, wir müssen da gleich noch voranschreiten, wird ja nicht bei der Entwicklung dieser und jener Kapazitätenfähigkeit des Menschen ohne Anteil gewesen sein. Ne?
Ja,
und dann muss man plötzlich die Höhlenfantasie schreiben.
Ja, also man könnte auch so kurz und knapp auf Gehlen erwidern, dass der Mensch wahrscheinlich überhaupt gar nicht überlebt hätte, wenn es eine längere Phase gegeben hätte, in der quasi einfach ohnmächtig der Umwelt ausgesetzt gewesen wäre.
Ja. Aber das meinte ich genau mit Plessner, also das ist das erste anthropologische Gesetz, natürliche Künstlichkeit. Also das Künstlichkeit, und das schreibst du auch hier auf Seite 58, also das Verhältnis, oder du zitierst Blumenberg, der Mensch verdankt sich wesentlich sich selbst, der ist autotechnisch. Ne? Mhm. Und also er ist seine Wirklichkeit ist immer artifiziell, ist immer ausgelegt.
Ja, man kann es, also heute könnte man auch sagen, warum etwa der Mensch, weil sie im Unterschied zu anderen Säugetieren in einem Alter schon auf die Welt kommt, in der eigentlich noch überhaupt nicht überlebensfähig ist, damit beantwortet, dass es kein Mangel ist und der dann zufälligerweise sich als Vorteil erweist, sondern es erlaubt einfach schon viel früher Neugeborene in die kommunikativen Zusammenhänge mit der Gruppe einzuführen. Mhm. Ja. Mhm. Leichter als etwa im Bauch.
Also diese erste extrauterine
Genau, weil Jahr, der eigentlich ne, überlegens, das Überlebens, die Überlebensfähigkeit des Menschen vor allen Dingen auf seiner sozialen Interaktion und seiner Sprachfähigkeit beruht. Ja. Mhm. Und das ist quasi wichtiger in der Ausbildung für die eigene Fortexistenz als die körperliche Vollausgebildetheit.
Deswegen ja? das erste Lebensjahr als reines Lernjahr.
Exakt, mhm. ja. Und das setzt voraus natürlich, dass der Mensch auch es schon geschafft hat, eine Lebenswelt herzustellen, in der das auch nicht jedes Mal bedroht ist durch die
So.
Extinktion oder so.
Ja. Lebenswelt, aber, wir nähern uns.
Ja, denn wir aber sind bevor jetzt wir in der Höhle. Kommen, sollten wir doch vielleicht noch eine andere Lücke schließen, nämlich, was haben denn jetzt die ganzen Höhlen mit uns zu tun? Das könnte uns ja relativ egal sein, dass unsere Vorfahren da irgendwie ihre Existenz gefristet haben in irgendwelchen tropfenden Höhlen und so. Aber die Verbindung ist ja eben die, die Florian ja auch anbietet und plausibel macht. Ist das nicht die gleiche Situation wie in der Stadt? In den westlichen Metropolen oder sonst wo, also sowieso einfach, gibt die Stadt nicht einen ähnlichen Eindruck oder eine ähnliche Lebensform?
Ja, warum sollte sich das Prinzip geändert haben? Wie, also, ne, die Evolution steht zwar nicht still.
Von Corona aber wird einem das doch, finde ich, recht plastisch, wie man sich mehr und mehr zurückzieht irgendwie in seine vier Wände und sich abschirmt von der Außenwelt und sich selbst überlässt und sich selbst überlassen ist. Florian, du hast da einen Weggefährten gefunden, Botho Strauß, der einiges von dem, was du aufarbeitest mit Blumenberg, irgendwie schon so antizipiert hat, glaube ich, in seinen...
Es gibt eine der jüngeren Veröffentlichungen, Oniriti, also diese Höhlen-Graffitis quasi. da gibt es ein paar Passagen, die recht interessant sind und darauf verweisen und die ich dann zitiere. Ja. Ansonsten ist es aber wie oft bei Botho Strauß natürlich nur Teil einer größeren Auseinandersetzung in vielerlei anderer Hinsicht. Mhm. Aber da greift er genau dieses Moment auf und was ich da jetzt schon sehr treffend fand, war, dass er quasi auf die Suche nach den Höhleneingängen ist, ja, wo uns klar wird, also quasi eine Inversion des platonischen Paradigmas, dass vielleicht das Außen die eigentliche Verblendung wäre. Und die Frage ist nur, wie man richtig in die Höhle hineinkommt.
Wenn wir denn noch außen sind, wenn es denn noch ein Außen gibt. Genau. Das ist ja die Frage und da passt die Stelle ja auch sehr gut zu. Ja.
Seht nur, man weiß es ja, überall Höhleneingänge auf dem Weg durch die Stadt, auf dem Weg der Gerechtigkeit, auf dem Weg der Liebe, überall die ein wenig getarnten Stolleneingänge, die vor dem Steinschlag der menschlichen Schäbigkeit Schutz bieten, zu Höhlen führen, zu denen man an feuchten Wänden die Urzeichen der Fruchtbarkeit findet. Aber kaum jemand wagt, in den kalten Schacht vorzudringen, der ihm jede Sicht raubt und wo sein Herz auf den Kopf gestellt zu rasen beginnt.
So. Strauß sieht dann, also um eine abgedroschene Metapher, aber immerhin eine Metapher zu bringen, ja, im Großstadtdschungel immer noch so eine Art Suche nach der Höhle. Mhm. Und es gibt auch die ganzen Höhlen, ne?
Ja.
Konsequent gedacht, muss man aber fragen, die ganze Stadt ist gebaut und es gibt eine Architektur, die ihr zugrunde liegt. Mhm. Egal, ob ich jetzt, ja, also das ist die Frage, ob ich in der Stadt noch rausgehen kann, wenn ich aus meiner Wohnung gehe oder so.
Ja, wobei man ja jetzt hier geneigt wäre zu sagen, dass das schon auch jetzt nicht nur materielle, sondern wirklich eher ideelle, und das sind ja auch bei Florian ideelle Höhlen, oder sind das tatsächliche Höhlen von
denen? Ja, beides. Also der Witz für mich war an dieser Stelle, und dahingehend kritisiere ich ihn ja auch, dass, wie Jakob, du ja auch schon andeutest, auch die Stadt nochmal die Metahöhle, genau, dieser verzweifelten Suche nach Höhleneingängen ist. Ja? Ja. Und die eigentliche Frage eigentlich ist eher, wo man da rauskommt oder ob man da rauskommt. Deswegen meine ich, ist die Frage eher die, in dieser kleinen Heidegger-Anspielung, ja, wie man so richtig in die Höhle reinkommt. Ja? Also wie in den Hermeneutischen Zirkel, aus dem man nie richtig rausgekommen ist. Ja, also, das bedeutet sich quasi in der Wirklichkeit eingrooven, in der wir heute leben.
Ja. Ja, stimmt, Heidegger sagt das ja auch. Es ist nicht so, dass das Ding irgendwie aus dem hermeneutischen Zirkel auszusteigen, in ihn hineinzukommen. Ja,
rechte Weise auf ihn hineinzukommen.
Rechte Weise in ihn
hineinzukommen. Oder,
ja. Mhm. Das ist das Ding, ne?
Das heißt, um uns auf die Zielgerade zu bringen, noch nicht so ganz zeitlich, aber der gedanklichen Entwicklung hier. Aus irgendwann mal oder immer noch oder wie auch immer, wir lassen das mal offen, aus der freien Welt, aus dem Absolutismus erstmal in die Höhle und dann ins Häuschen zu ziehen, in immer feinere Bauten, ja, sodass selbst irgendwann die Bauten, die vielleicht dann nur noch zu unterscheiden sind, überdachte Bauten, in denen man schläft und aber dann eben das ganze andere städtische Terrain mindestens in diese Bauten zu ziehen, das schien irgendwann mal ganz klar, so sagst du es auch. Ist eine konsequente Entwicklung, das muss dahin führen, das geht auch immer weiter und am Ende sind wir irgendwann endgültig und wunderbar gut situiert in einem vernünftig geplanten Riesenhaus, ja. Also das setzt voraus, diesen Umschlagspunkt, die Menschen begeben sich in die Höhle, um sich vor der Wirklichkeit zu schützen. In der Höhle passiert was und plötzlich breitet sich der Innenraum aus, ja. Und nicht mehr die Außenwelt sucht uns heim.
Ja, also man könnte es so wenden, das ist natürlich, wie das ist jetzt natürlich sehr freundlich als konsequente Entwicklung beschrieben. Ja. Nennen wir es vielleicht ein bisschen deflationärer, eine Fahrtabhängigkeit, die rückblickend sich als sinnvoll herausstellt.
So, wenn das so offen ist, ist ja gut. Ja.
Dahingehend, dass man sagen könnte, wenn man das jetzt nochmal rafft, ja, in der Höhle bildet sich die Imagination so weit aus, dass sie sich fähig findet, auch außerhalb der Höhle, weil sie in der eigentlichen Domäne des Absolutismus der Wirklichkeit seine Brückenköpfe zu schlagen. Das beginnt mit Fallen, ja, und baut sich dann aus zu mobilen Architekturen, ja, um sich dann später bis hin zur Urbarmachung des Landes zu entwickeln, quasi die komplette Lebenswelt als Lebenswelt zu etablieren.
Ja.
Das heißt also nicht nur partiell sich zu bewegen und sich zu behaupten in einer trotzdem noch fremden, bedrohlichen Umwelt, sondern diese Umwelt selber proaktiv so zu gestalten, dass sie verfügbar wird, urban wird, zur Disposition steht. Und das bedeutet dann natürlich Sesshaftigkeit in einer Konsequenz, die dann erlaubt auch wiederum die eigene Einbildungskraft, aber auch Urteilskraft zu lösen von dem Beuteschema und sich stattdessen den Zyklen der Jahreszeiten zu beantworten. Ja, es ist sozusagen natürlich auch ein ganz anderes Verhalten, das mir dann abverlangt wird. Plötzlich richte ich meinen Blick nicht mehr quasi in die horizontale etwa eines undurchsichtigen Unterholzes, ja, in der Angst oder in der Hoffnung, da auf ein Lebewesen zu stoßen, sondern an den Himmel. Also in die Vertikale, um mich zu vergewissern, wie es etwa stehen wird mit dem Niederschlag und so weiter und so fort.
Ja.
Das heißt, aus diesem Moment schließt sich quasi die Höhle in kosmischen Dimensionen. Ja? Also das, was vorher quasi immer weiter ausgebaut wird als Brückenkopf, entpuppt sich später quasi als eine fast schon atmosphärische Architektur, die dann auch sich bis ins Ideelle der Theoria erweitert und damit quasi das Ganze als solches Thema werden lässt.
Mhm. Ja, Blumenberg zitiert das. Ne? Also er sagt, dass die Griechen im Grunde ihre Theorie eigentlich nur machen konnten oder unter dem Eindruck damit begonnen haben zu theoretisieren, als sie in den Himmel geschaut haben. Ne? Also der Himmel ist dieses Allumfassende, was die Theorie dann leisten wird. Ne? Also der umspannt halt eben alles und der ist nicht das Einzelne oder der Gegenstand. Ne?
Ja, und das kann man ja auch kulturgeschichtlich dahingehend plausibel machen, dass mit den Kenntnissen der Sterne und der Astronomie auch natürlich auch die gewaltige Schübe der Mathematisierung der Wirklichkeit einhergehen und damit auch eine Einflussnahme nicht nur auf die Gezeiten oder also jetzt, wenn es ums Meer geht und die Navigation, sondern auch mit Blick auf den Getreideanbau oder überhaupt den Ackerbau, aber auch auf die Gesellschaft. Insofern es dann die wenigen gibt, die Intellektuellen, die verstanden haben, wie dieses Irren der Planeten sich fügt in ein Ganzes, in eine Harmonie und die dadurch Vorhersagen treffen können, die von existenzieller Relevanz sind.
Also Vorhersagen, Antizipation.
Ja, exakt. Ne? Ja, Antizipation, genau. Also theoretisches Handeln auf die Zukunft gerichtet. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, plötzlich weiß man, kennt man den Stand der Sterne und so weiter, dann wird Welterschließung, Schaffung von künstlichen Lebensräumen, was dann, so benutzt du Lebenswelt. Ne? Lebenswelt ist immer schon eine Welt, die geschaffen ist, geformt ist,
ja
um also darin zu leben.
Genau, also es ist natürlich eine Anleihe bei Husserl und seinem Begriff der Lebenswelt und das ist sozusagen die unreflektierte Selbstverständlichkeit, in der wir uns bewegen und die sich also in dem Moment, wo wir uns auf sie beziehen, gleichzeitig schon wieder verflüchtigt.
Ja, so. Da sind wir schon immer drin, aber realisieren es irgendwie nie.
Ja, ne? Brauchen wir aber, weil das gewissermaßen die Blase ist, in der wir überhaupt überleben können. Ja? Bis hin zur Raumstation, könnte man sagen. Ja?
Eben, bis hin zur Raumstation. Ja. Also wir haben jetzt Folge 12 zum Silicon Valley schon gemacht. Die wollten wir auch vor dir noch da rausgesendet haben, weil dort wird ja gewissermaßen praktisch an dem Programm gearbeitet. Welterschließung ist für die nicht vorbei. Die Welt ist auch nicht zu voll. Die ist auch nicht zu künstlich. Die ist nicht zu, die ist nicht zu sehr ausgebeutet oder irgendwie sowas, sondern genau das, was wir hier gemacht haben, jeden Quadratkilometer Erde bald künstlich umgeformt, das richtet sich jetzt schon nicht mehr nur in der Theorie, sondern praktisch nach oben. Ja? Das Weltall soll besiedelt werden und so weiter und so weiter. Und analog dazu die ideelle Entwicklung, die sagt, wir wollen den Kosmos bewusst werden lassen und erwecken. Und die träumen davon, ja, dass sich diese, dass sich das praktisch und theoretisch quasi irgendwann vereint.
Ja, das sind natürlich dann Gedanken, die sich daran anknüpfen, und ich weiß noch nicht, ob die dann in dem Sinne konsequent wären, ja, oder auch nach im Rückblick sich als notwendig erwiesen würden. Aber ja, seit, was weiß ich, Taille des Jardins Noosphäre kursiert das quasi im Orbit, ja, oder rotiert, kreist das im Orbit, bringt aber letztlich auch wieder nur den Gedanken zum Ausdruck, dass wir als Menschen Welt immer schon mitbringen, was uns in dieser Hinsicht gerade von dem bloßen Umwelthaben unterscheidet. Ja? Also das in der Welt sein, um das mal mit Heidegger zu formulieren. Mhm. Und ob sich das jetzt wiederum in seiner Bewandtnisganzheit nochmal ausdifferenziert und eine eigene Intelligenz entwickelt, bis hin zu einer KI oder einem Machine Learning, das glaube ich, kann ich nicht entscheiden. Muss ich auch nicht,
wir haben das ja gemacht.
Ja, ja, genau, exakt. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, in der vollen Tragweite, die dem, wenn es stimmt, eignete, sowieso nicht durchdringbar für uns selbst.
Ja. Ist es auch nicht, aber wir können es als die Konsequenz dieser gedanklichen Entwicklung, die du auch noch verfolgt hast, erstmal sehen. Ne? Und über welchen Pfad genau kommst du denn ins Silicon Valley in deinem Buch
auch? Also der Witz ist, ich glaube, es ist am Ende auch des Klappentextes, steht die Frage im Raum, ob wir uns nicht selber in die Falle gegangen sind.
Ja.
Und der Witz dabei ist nun, wenn wir diesen Schritt mitgehen von der Falle hin zur Sesshaftigkeit, dann ist natürlich die Frage des Systems, die ich dann mit Blumenberg an der kantischen Architektonik der Vernunft ausziehe, die zu sagen, das macht Blumenberg allerdings nicht, das ist sozusagen meine Beigabe in dieser Dramaturgie, dass die Vernunft eigentlich in dem Sinn ein Systembegriff ist, im Sinn eines Hauses. Ja? Also deswegen heißt das die Ökonomie der Vernunft, ja? Also die Haushaltung, also der Oikos, ist der eigentlich nächste Schritt, der auch nochmal ganz andere Anforderungen und auch ganz andere Möglichkeiten der Einlagerung, der Verfügbarkeit, des Abrufens und so weiter bietet und damit schon nah an das heranrückt, was man als Lagerstätte der Virtualität sozusagen, der Verfügbarkeit des Vermögens heute irgendwie begegnet, wenn man vom Internet der Dinge spricht etwa. Mhm. Ja? Also da sind sozusagen prototypische Entwicklungen vorgezeichnet, die einfach gekoppelt scheinen an eine Form von Sesshaftigkeit, die auch die Lebensausrichtung nochmal anders informiert und damit aber auch den Zugriff auf Welt anders ermöglicht, andererseits auch wieder bestimmte Formen sich abschleifen. Und die dann uns quasi mehr und mehr uns einbetten lassen in einer sich komplett verfügbar machenden Welt. Nicht? Ich als alter Heideggerianer würde dann halt einfach trocken sagen, das ist das Gestell, ja, in dem wir uns einrichten. Ja? Und dieses Gestell hat halt seine Gestalt, vor allen Dingen heute darin, dass wir immer in so einer Dualität von Hardware, Software oder sozusagen der Erscheinung der Code-Ebene, also der Bildlichkeit der Code-Ebene operieren und damit immer noch diese Unterscheidung von Innenhöhle, Außenbereich mitschleppen, auch wenn das Außen als Außen jetzt natürlich auch nochmal anders funktioniert, als es zu Anfang war in der paläologischen Urszene.
Ja, eine andere Zuordnung, die sich eben auch noch ergibt, wäre, dass ja das Höhleninnere eigentlich so der erste Kandidat für sowas ist, was wir Heimat nennen werden dann später. Ne? Da bist du auch einmal und machst so eine kleine Denkbewegung in diese Richtung. Also, dass wer die Höhle verlässt, also jetzt einer dieser Jäger dann, lässt etwas zurück, zu dem es sich lohnt, zurückzukehren. Ne? Also Heimat ist dann das, zu dem man zurückkehren kann. Heimat, also die Voraussetzung für Heimat ist Sesshaftigkeit. Also wenn ich mich einmal niedergelassen habe, dann habe ich was, zu dem ich zurückkehren kann. Ne?
Ja, also ich würde das jetzt nicht unbedingt an die Sesshaftigkeit als solche binden. Also ich glaube, an der Stelle geht es ja auch um die Höhle.
Ja.
Und die Höhle ist irgendwo auch eine temporäre Architektur, könnte man auch sagen. Es gibt ja durchaus auch quasi Gruppierungen, die gewandert sind zwischen verschiedenen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Kombinationen aus Jagen, Nomaden quasi. Und, und der Nomade sozusagen, der Zeltexistenz, ist ja auch nochmal eine interessante Vermittlungsfigur zwischen.
Das kommt auch noch
rein. Ja, ja, später, genau. Ja,
ne?
Ja.
Du hast eine ganze Menge da, was du da.
Ich habe einmal so quasi von auf den Bäumen kriechen bis zum Clamping. Alles dabei. Heimat ist in diesem Sinne ein absolut dynamischer Begriff.
Ja, also, du beschreibst eigentlich auch so eine Dialektik aus dem Innenraum und der Außenwelt. Ne?
Also es gibt immer wieder den Versuch, Heimat meinetwegen an Blut und Boden zu binden, ja. Aber ich glaube, das verfehlt definitiv die Pointe, ja. Gerade heute. Ja? Weil wir eben in den Gesellschaftsformationen leben, die von massiven Verschiebungen und nicht nur im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise betroffen sind, sondern wir sowieso ein gesteigert mobiles Leben führen. Ich weiß, in Quarantänezeiten sieht das nochmal anders aus. Aber es gibt da eine Form von Mobilität, die ja dann doch über den Raum der Virtualität sich erstreckt und da quasi Distanzen hinter sich bringt, im Austausch mit Fremden und mit sozusagen Erfahrbaren, die dann doch irgendwie es eher als ein vielleicht nachvollziehbares Phantasma, aber kein dienliches Phantasma erscheinen lassen, auf eine Heimat zu insistieren, die, wenn man sich es genau anguckt, ja dann doch eher nur der eigene Saft ist, in dem man brät.
Aber irgendwie, irgendwie geht es darum. Also ab dem Schritt in die Höhle geht es um die Frage der Verortung und der Sesshaftwerdung. Und das war jetzt ganz lange, so vollziehst du das nach, ein Vorteil für unsere Entwicklung. Ja? Wir saßen in der Höhle, haben geplant. Die Höhle haben wir dann auch irgendwann umgeplant. Alles wurde optimiert. Irgendwann bist du bei Kant und Kant hat einen Bauplan der Vernunft. Das ist auch eine Architektonik für die Welt. Wir wohnen irgendwann in Häusern mit rechteckigen Wänden und so weiter. Da ist nichts Naturwüchsiges mehr. Und jetzt könnte man ja sagen, dieser vernünftige Bauplan, der der Welt sozusagen untergeschoben wurde im Zuge dieser Entwicklung, mit dem wird doch jetzt im digitalen Zeitalter endgültig ernst gemacht. Also überall ist Code am Grund der Dinge. Ja? Klares, logisches, nachvollziehbares, lesbares Codematerial. Ja? Die Welt ist lesbar und es gibt diesen berühmten Ausspruch von so einer Pionierin oder vielleicht war das sogar eine Politikerin: Alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert werden. Ne? Das ist der Anspruch. Und ausgerechnet hier sagst du jetzt, ist das ausgereizt. Ausgerechnet hier ist es kein Vorteil mehr. Was passiert? Warum ist plötzlich nach Jahren der Beheimatung in unseren Höhlen das Digitale eine Wildnis, eine neue, in der wir nicht so gut leben können?
Ja, weil dieser Komplexitätsaufbau halt schon wieder hyperkomplex geworden ist. Ja? Also das heißt, die totale Verfügbarmachung und Digitalisierung, sozusagen das Herbeischaffen von Daten, das Transkribieren und so, schafft natürlich auch eine höhere Flexibilität und nötigt auch zu einer höheren Flexibilität im Austausch, nicht nur von Daten, sondern da, wo gilt, dass Virtualität nicht einfach nur ein Jenseits ist, ja, so noch der Cyberspace der 90er, ja, eigentlich eine Metaphysik. Da, wo wir eigentlich eher über eine Augmented Reality uns verständigen, oder ich sage immer gerne in diesem Kontext eine reale Virtualität, weil es dadurch zum Ausdruck, dass eigentlich das Virtuelle den eigentlich ein Primat verdient im Unterschied. Also es ist nicht einfach nur eine Aufropfung oder so, sondern es ist eigentlich das Herausschälen der Dimension, in dem wir es finden. Es ist die totale Expansion unseres Möglichkeitsraums, also diesem quasi dieser Spanne zwischen anstürmendem Feind und geworfenem Stein, den wir quasi als Dispositiv erstrecken auf die ganze Welt. Ja.
Also willst du jetzt plötzlich sagen, das, wovor wir uns die ganze Zeit geschützt haben, die Realität, die brauchen wir doch?
Ja, das ist so oder so klar, ja.
Ich weiß nicht, ob das allen klar ist.
Ja, gerade die neueren Strömungen eines sogenannten neuen Realismus würden ja doch zumindest so viel zugeben, dass auch wenn es das Ganze angeblich nicht gibt, ja, es doch sozusagen den Umgang, den Realitätskontakt mit dem Einzelnen, meinetwegen seiner Singularität,
uns dazu nötigt, es nicht als ein bloßes Phantasma abzustempeln oder so. Will einfach nur sagen, es kann sich auch in den absurdesten Träumen oder Phantasmen doch noch um irgendwelche Widerstände handeln und mit denen wir umgehen müssen. Ja? Es gibt immer quasi, mit Fichte gesprochen, einen Anstoß. Und das ist selbst, wenn ich das kurz als einem Philosophen-Podcast einschieben kann, das ist selbst bei Fichte klar, den man ja immer eines Solipsismus bezichtigt, aber der Witz ist, der Anstoß des Nicht-Ich ist das andere Ich, also sozusagen die Intersubjektivität. Also das heißt, da ist immer irgendwo ein anderes schon drin,
zu investiert.
Indem man von vornherein im Verhältnis steht. Und das gilt natürlich im Besonderen gerade für eine Welt, in der plötzlich ich mir vielleicht alles dadurch auf Distanz halte, dass ich es kontrollieren kann, ja, auch algorithmisiere, um es quasi in die Bahn zu lenken, die ich möchte. Aber
erfassen
da,
kann, setzt ja, das ja erstmal voraus.
Ne? Genau. Du
musst es erstmal erfassen, das Ganze.
Dadurch aber wieder eigene Strukturen, Infrastrukturen etabliere, die ihre Eigendynamiken besitzen und plötzlich durch einen regelrechten Overkill an Informationen genau diese vielleicht auch bedrohliche Komplexität wieder aufbauen, die ich gerade abbauen wollte. So weit, dass wir uns ja heute etwa noch gar keinen Begriff davon machen, was etwa die Auswertung unserer personellen Daten, die wir so happy und unbekümmert in den digitalen Orbit hochladen, eigentlich noch bedeuten könnte mit Blick auf, was da zurückkommt, ja, außer ein paar Kaufempfehlungen. Ja? Und das sind ja alles Ausmaße, die stehen uns in dem Sinne noch nicht vor Augen. Ja? Und werden uns wahrscheinlich auch nicht vor Augen stehen, weil die eigentlichen Strategien der Bewirtschaftung dieser Datenmassen wiederum über Big-Data-Strategien erfolgen, die ja per Definition durch Hyperkomplexität gekennzeichnet sind. Und
intransparent.
Ja, und in diesem exakten Dschungel, als Dschungel wieder auf uns zukommen. Ja?
Aber als ein Übermaß an künstlichem
Dschungel. Ne? Aber man könnte jetzt sagen, ist das Entfremdung? Nein, das ist halt vielleicht einfach der Absolutismus der Wirklichkeit 2.0. Ja, also was soll man sagen?
Die Wüste des Realen heißt das die ganze Zeit. Ne?
Ja, das ist natürlich...
Das Zitat von Baudrillard.
Ja, ist ein Baudrillard-Zitat, genau. Ja. Das in diesem... das arbeitet natürlich immer noch mit der Vorstellung, dass es sozusagen einen harten Grund gibt.
Ja.
Und ein Wachsen der Wüste, wie es ja dann auch bei Nietzsche heißt.
Die Wüste wächst.
Genau.
Wehe dem, der Wüsten birgt.
Ja, genau. Und diese Überlegung spielt insofern damit rein, dass wir ja einfach durch die Verlagerung unserer Aufmerksamkeit uns desensibilisieren für gewisse Entwicklungen, die wir eigentlich gar nicht so begrüßen wollen. Also jeder kennt die Situation, ja. Also man sitzt irgendwie, oder in letzter Zeit nicht mehr so arg, aber man sitzt im öffentlichen Verkehrsmittel und alle tauchen ab in die virtuelle Welt. So, ja. Das kann man feststellen, man kann es bejammern, man kann es aber auch bejahen. Man kann sich aber, glaube ich, kaum dem Gefühl entziehen, dass da eigentlich ganz real eine kommunikative Wüste entsteht. Also das schließt nicht aus, dass man die quasi wieder, wieder aufhübscht, begrünt. Aber da muss man dann schon ordentlich bohren, bis man dann an den Punkt kommt. Ja?
Also das wäre auf jeden Fall noch ein Thema, was in deinem Buch auch immer wiederkehrt. Diese Entfremdungen, die Technik erzeugt oder die technische Entwicklung bei uns erzeugen. Blumenberg ist da natürlich noch mal in einer anderen Zeit. Ne? Also der hat sich mit anderen Dingen herumgeschlagen. Aber ich gebe mal ein längeres Zitat, das finde ich sehr plastisch ist. Da schreibt er in der Theorie der Lebenswelt, da gibt es die alten mechanischen Modelle von Zugklingeln oder Drehklingeln. Betätigt man sie, so hat man noch das unmittelbare Gefühl, den beabsichtigten Effekt in seiner Spezifizität zu erzeugen. Denn zwischen der tätigen Hand und dem erklingenden Ton besteht ein adäquater Nexus. Das heißt, wenn ich vor einer solchen Einrichtung stehe, weiß ich nicht nur, was ich tun muss, sondern auch, weshalb ich es tun muss. Anders bei der elektrischen Klingel, die durch einen Druckknopf betätigt wird. Die Verrichtung der Hand ist dem Effekt ganz unspezifisch und heteromorph zugeordnet. Wir erzeugen den Effekt nicht mehr, sondern lösen ihn nur noch aus. Der gewünschte Effekt liegt apparativ sozusagen fertig für uns bereit. Ja, er verbirgt sich in seiner Bedingtheit und in der Kompliziertheit seines Zustandekommens sorgfältig vor uns, um sich uns als das mühelos Verfügbare zu suggerieren. Um dieser Suggestion des immer Fertigseins Willens ist die technische Welt, unabhängig von allen funktionalen Erfordernissen, eine Sphäre von Gehäusen, von Verkleidungen unspezifischen Fassaden und Blenden. Und dann kurz dahinter noch, Entschuldigung, das muss auch noch dazu, das Ideal solcher Manipulationen ist die Umkleidung des künstlichen Produkts mit Selbstverständlichkeit. Mhm. Du kommst dann mit dem Design, ne?
Ja, also das, was Bloomberg da beschreibt, ja, ist eigentlich Blackboxing.
So. Okay, achso. Okay.
Und Blackboxing in diesem Sinne, ein aktives Blackboxing, das darin besteht, dass es natürlich unmöglich wäre, etwa ein Smartphone zu betätigen, wenn man das auf der Code-Ebene ansteuern müsste.
Ja, ja.
Ja. Das, was quasi an Kommunikation gerade in ihrer Intuitivität gegeben ist, erfordert natürlich einen enormen Aufwand an alphanumerischem Code im Hintergrund, ja. Dessen die wenigsten mächtig sind, ja, und für die unser Leben zu kurz ist, um das jedes Mal quasi auf der Ebene zu prozessieren. Und so bleibt quasi nichts anderes als das, was auch Sloterdijk mal Make-up für die Maschinen genannt hat, nicht? Also einerseits, um sie freundlich zu machen, andererseits, um sie überhaupt handhabbar zu machen.
Das Interface.
Ja.
Das Face.
Genau, mhm. Ja. Und das ist natürlich genau die Aufgabe des Designs.
Ja, und da sagst du, und das finde ich ja wunderbar, auf Seite 105 schreibst du dann, das ist eine Art von Entfremdung. Also da geht es dann, was heute an jedem HD-Fernseher nachvollziehbar geworden ist, dass durch eine exzessiv hohe Auflösung die Simulation ebenso real oder gar realer als die Realität wirkt, hat seinen Grund in einer gegenwärtigen Durchdringung und Analyse, einem digitalen Remastering dieser Realität selbst. Befremdend scheint dann nur noch, dass nichts mehr befremdet und man sich im Gegenteil recht bald daran gewöhnt hat, alles schärfer und vertrauter zu sehen. Allein diejenigen, die dem Eindruck nicht trauen und stattdessen den Verdacht aufrechterhalten, hier müsse etwas faul sein, sehen sich zuletzt von diesem Perfektionsgrad der Simulation noch als von einem vollendeten Verblendungszusammenhang irritiert. Oder meinen es zumindest. Eine Entfremdung, die so vollkommen ist, dass man sie selbst nicht mehr erfährt.
Ja, das ist die große Frage der deutschen Philosophie der zweiten Jahrhunderthälfte.
Ja.
Das, was da auf Adorno gemünzt ist, ja, gilt genauso natürlich für Heideggers Not der Notlosigkeit. Ja. Und das ist die Frage, in der wir stecken. Ja?
Ganz genau.
Und wie man sich dazu verhält. Ich finde da ja Kittler eigentlich immer ganz interessant.
Oh. Ja, bei dem man auch das Internet erst noch dazu rechnen muss. Ne?
Ja, und genau. Und der vielleicht sogar der treueste Heidegger-Schüler ist, ja, indem er genau diese Gedanken mit aufnimmt und sie dann zumindest ganz in den späten Jahren dann auch in seiner Rückkehr zu den Griechen nochmal neu durchspielt. Ja. Aber eigentlich von vornherein ja genau diesen Punkt immer stark gemacht hat, ja, dass wir eigentlich nicht mehr imstande sind, richtig zu durchdringen, was da passiert. Deswegen ja, immer sein Insistieren auf Löten. Es gibt keine Software. Ja. Und so weit muss man jetzt nicht gehen. Aber das ist natürlich Philologentugend, dass er genau das einfordert. Ja. Das heißt quasi auch Editionswissenschaft
Materie,
für die Digitalität. Ja. Okay. Man muss die Hardware kennen, man muss damit umgehen.
Ja.
Ob man das so weit treibt, weiß ich nicht. Das ist aber auf jeden Fall die Problematik, vor der wir stehen, dass dann Divergenz statt hat und diese Divergenz auch programmatisch eingeebnet wird, zumindest verkleidet wird, ja, mit Selbstverständlichkeit,
um diese
Kommunikationsdichte, die wir heute erreicht haben, halt aufrechtzuerhalten oder sogar noch zu erhöhen.
Ja, also aber da wäre dann nochmal eine schöne Pointe, jetzt sage ich, auf diesen adonitischen Begriff, aus dem Begriff der kritischen Theorie des Verblendungszusammenhangs. Der wahre Verblendungszusammenhang besteht darin, dass man ihn nicht mehr erkennt, ne? Dass er als solcher gar nicht mehr angesprochen werden kann, weil wir so weit von der Entfremdung dann entfremdet sind, dass wir sie als solche gar nicht mehr wahrnehmen. Ne?
Ja, das wäre natürlich die Eigenart des Vergessens, dass es sich selbst vergisst und und das ist so lange kein Problem, wie sie nicht traumatisch ist. Ja? Und das Trauma wäre ja gerade die Wiederkehr des Verdrängten. Ja?
Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß, so nach dem Motto. Ne?
Ja, aber
im
so
Fall des Traumas dann schon. Ne?
Ja, also das ist die Frage, nicht? Wann hat etwas traumatische Qualität?
Und dann wäre doch
vergessen können muss man auch.
Genau, ja? Vergessen können, also die Kraft des Vergessens entdecken, das hat Nietzsche schon die ganze Zeit.
Das ist Heimat oder Lebenswelt, ja.
Ja, so, und das ist doch auch ein großes Projekt von Nietzsche, ne? Also die Kraft des Vergessens freilegen, wären wir doch wie die Tiere, die sofort vergessen, was in dem Augenblick gerade sich vollzogen hat, kommt ja ganz am Anfang von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben.
Beim frühen Nietzsche, ja.
Ja, beim frühen Nietzsche, also Verblödung, ja. Das wäre es doch, was wir brauchen vielleicht, ja? Damit wir diese grausamen Schmerzen, die uns jetzt der wiederkehrende Absolutismus der Wirklichkeit irgendwie zufügen möchte und zufügt immer mehr, dass wir die heideggerianisch gesprochen verwinden.
Also ich finde, Blödheit ist die direkte Symptomatik des Absolutismus der Wirklichkeit. Ja. Also in Blödheit schlägt einem regelrecht ins Gesicht, dass es Wirklichkeit gibt.
Ja. Du schaffst es wirklich, dieser Blödheit, die uns umgibt, noch ein bisschen literarische Qualität abzuringen. Deswegen mal noch ein letztes Zitat von mir auch und danach lassen wir uns auch wieder selber zu Wort kommen. Und damit können wir auch anfangen, nochmal so ein bisschen abzurunden. Blumenbergs quasi-mythische Beschreibung der ersten Menschen ist wieder aktuell geworden. Mehr denn je handeln wir in Bezug auf Objekte sowie Subjekte, die wir streng genommen kaum noch als solche wahrnehmen. Was wir stattdessen wahrnehmen, sind neben Statistiken und Profilen analoge Doubles von digitalen Avataren eines wachsenden Datennetzwerks. Wir erleben buchstäblich die dichteste Abschirmung von der Realität, deren tendenziell widerstandslose Wunscherfüllung uns zuletzt auch die platonische Höhle vergessen lässt. Das heißt, sind wir vielleicht in einer Höhle, die so absolut geworden ist, die uns jetzt auch immateriell quasi immer schon umgibt, in so eine Art katatonischen Schock verfallen?
Ja, die große Frage auch bei Blumenberg ist natürlich, gibt es ein wirkliches Außerhalb der Höhle?
Ja.
Ja? Mhm. Und auch der Absolutismus der Wirklichkeit, und da darf man natürlich die Raffinesse von Blumenberg nicht verkennen, ist, dass in dem Absolutismus weniger quasi das politische Modell als die philosophische Figur des Absoluten mitschwingt. Mhm. Das per se ja nicht greifbar ist, außer einer gewissen Form von Negativität. Ja. Und wir müssen nicht lange darüber reden, dass das Höhlengleichnis, und ich glaube nicht erst in der neuplatonischen Anverwandlung, durchaus ja eine anagogische Struktur hat, also das heißt eine Aufstiegsstruktur, die tatsächlich auch parallel gelesen werden kann mit einem Erheben der Seele, ja, mit einer Pädagogetes Psyches, einer Umwendung der Seele, einer Konversionsszene, die mich dann aufsteigen lässt in die verschiedenen Stufen der Erkenntnis, bis ich dann der Sonne selbst gegenüberstehe. Ja, so. Das ist die große Erzählung der Philosophie. Das ist auch die Verheißung der Philosophie.
Ja. Und
das ist vielleicht auch die Einbildung der Philosophie.
Ja, ganz genau, weil seit Platon heißt es ja erst, dass die Philosophen sind, nämlich Wahrheitssuchende.
Ja.
Also davor hat noch gar keiner von Wahrheit geredet.
Ja, und der Punkt ist ja, vielleicht mit Nietzsche gefragt, wie kommt es dazu, Wahrheit nötig zu haben?
Ja, nicht? Ganz
also,
genau. Ja.
Nicht, also ich tue jetzt nicht so, als ob ich das jetzt klären würde.
Hat Nietzsche ja schon
gemacht. Ja, genau. Und wie könnte ich das auch überhaupt überzeugend? Aber natürlich ist die Frage offen, ob da noch was offen ist. Ja? Ja. Also ob es einen Ausgang gibt. Ja? Ob da irgendwo was wartet oder ob wir uns einfach nicht von einer Höhlenkammer in die nächste begeben und der Aufstieg quasi unendlich ist oder schon immer angekommen oder wir selber quasi in diesem Höhlenfilm gefangen bleiben und es nur Teil dieses Höhlenfilms ist.
Ja.
Auch vielleicht ideologischer Ablenkungsteil, dass es so etwas gibt wie ein sich emanzipieren oder sowas. Ja.
Also,
oder es eben gar keine Ideologie ist.
Ja.
Zumindest nicht im negativen Sinne. Mhm. Und das einfach menschliches Existieren bedeutet, immer wieder sich in diesen Kontexten zu bewegen, zu sehen, dass man dabei nicht stehen bleiben kann und trotzdem auch nicht rauskommt. Ja?
Ja.
Also anders gesagt, man kann die Heimat auch nicht einfach verlieren. Ja? Mhm. Also das,
selbst wenn man raus will.
Ja, also umgekehrt, man kann sie auch nicht einfach hinter sich lassen und das quasi für anachronistisch erachten, weil man sie quasi wie seinen Schatten mit sich schleppt. Ja.
Also gibt es den unverstellten Weg Zugang zur Wirklichkeit? Also gibt es sowas? Können wir der nackten Realität habhaft werden?
Mach mal 5 Minuten Pause und dann nochmal 3 Stunden.
Nee, was soll ich darauf antworten?
Ja? Nein, ich wollte nur paraphrasieren,
oder was deine Frage. Wenn ich darauf eine Antwort hatte, dann würde ich, glaube ich, eher eine Kirsche stiften, als sozusagen
ein Podcast machen. Ich wollte, aber das ist eine gute Antwort, ne? Das ist ja einfach schon eine explizite Antwort.
Ja, der Punkt ist, was bemerklich ist, dass es scheinbar so etwas gibt, sagen wir es mal neutral systemtheoretisch, wie einen blinden Fleck. Aber ob der jetzt identisch ist mit der Visio Dei oder einfach nur mit einem Aussetzer, das kann am Schluss, glaube ich, nicht mal mehr eine negative Theologie entscheiden. Ja.
Ja.
Trotzdem, also nochmal der Hinweis auf unsere Folge 12. Egal, ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, an der praktischen Umsetzung dieser Idee wird gearbeitet. Ne?
Ja, ja, und,
wenn und das könnte natürlich fatal werden, wenn es eine Einbildung ist. Das jetzt mal vorausgesetzt.
Ja, der Punkt ist, wenn ich Einbildung sage, dann meine ich das auch gar nicht immer nur im Sinne
Im Sinne von Falschliegen?
Ja, einer Täuschung, sondern es... Einbildung auch bei Kant eignet natürlich, also wenn man sie anspruchsvoll versteht im Sinne einer produktiven Einbildungskraft, eignet natürlich das, was er eine regulative Idee nennt, könnte man sagen. Er redet sogar von Focus Imaginarius an einer Stelle, einem Fluchtpunkt. Und es ist eine Form von transzendentalen Schein, dem ich nicht ausweichen kann. Ja? Ich kann nur dafür sorgen, dass dieser Trug mich nicht mehr betrügt. Ja? Ja. Das ist das Einzige, nämlich in dieses Verhältnis. Aber wir leben in diesen Imaginationen.
Ich komme nicht umhin, die Dinge zu denken, die regulativen Ideen. Ohne die geht's nicht.
Ja, und ich komme gar nicht zum Denken ohne diese regulativen Ideen. Und ich kann natürlich auch nicht ohne meine Phantasmen leben. Also auch der Begriff des Phantasmas, etwa in der Verwendung von Aristoteles, heißt halt einfach auch in einem ganz basalen Sinne Vorstellung.
Ja.
Und zwar jetzt nicht nach einer, was weiß ich, kartesianischen Subjektphilosophie, sondern eben als ein sich zeigen. Ja?
Ja.
So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, Teil wiederum unserer Weltwahrnehmung. Da bin ich vielleicht in allerletzter Instanz einfach Kantianer. Dass es sowas gibt wie einen Realitätskontakt, auch vielleicht einen Korrekturkontakt, was dann da als Ding an sich oder transzendentales Objekt firmiert. Aber all das, was unsere Welt ausmacht, in ihrer ganzen Bedeutung, sozusagen ihrem Sinn, letztlich sich auf der Ebene, auf der Basis zumindest, von Imaginationen bewegt. So. Die als solche eben realitätskonstitutiv sind, wie wir spätestens seit Kant wissen.
Aber sagst du nicht, jetzt mal vereinfacht, dass genau das in Gestalt, jetzt sage ich das einfach so, des Digitalen Überhand nimmt?
Nicht unbedingt Überhand, es wird einfach bis zur Deutlichkeit verzerrt. Also es, man kann ihm nicht mehr ausweichen. Das nennt man eine Karikatur.
Und da bleibt aber die Frage, lässt sich darin wohnen, ne? Lässt sich darin leben? Also kommt uns nicht zu viel Realität abhanden?
Ja,
die kritische Frage stellst du
ja selber. Ja, und ob das Abhanden dann nicht sozusagen ein Überborden, eher ein Overkill ist in diesem Sinne. Ja, das ist, glaube ich, die Problematik, in der wir uns wiederfinden. Mhm. Was ich quasi an Diskursangeboten allein schon sozusagen durch sozialen Mediengebrauch an mich herangetragen wird in einer sozusagen Zerstreuungsdichte, da kann mir natürlich jeder bestätigen, ja gut, das kann man ignorieren und so weiter. Ja, ist klar. Aber ich kann natürlich auch mich ohne Probleme in der Stadt bewegen und allen Hindernissen ausweichen. Ja, wenn es aber darum geht, mich auf ein Ziel zuzubewegen, ist das vielleicht auch einfach nur lästig und kostet mich Zeit, die, und da ist Blumenberg in seiner Einsicht natürlich unumstößlich, ja, die wir nicht haben. Ja, also Leben ist einfach endlich und es ist das Maß auch an Vermüllung, ja, und ich meine jetzt nicht nur an unmittelbarem Trash, sondern auch an ganzen, wenn das mal erlaubt ist an der Stelle, an dem ganzen sozusagen emotionalen Trash, der einem in sozialen Netzwerken entgegenschlägt, was das für eine Sinnverschwendung ist, müsste man fast sagen, ja? Das ist halt auch schon wieder beeindruckend auf eine andere Art und Weise. Ja.
Also du sagst, da können wir vielleicht auch zustimmen, uns irgendwie erfolgreich durch die Welt zu bewegen, ist schon das Ziel, ne?
Ja, durchkommen würde ich
sagen.
Ja, durchkommen.
Und ja, wissen, was man mit seiner Zeit anfängt, einfach irgendwie, ne?
Ja, und das sind ja klassische philosophische Fragen nach einem guten Leben. Ja,
genau.
Die in der Höhle beginnen. Ja.
Da sind wir, bei der Lebenskunst.
Und damit endest du auch wirklich, und damit will ich nur meinen Schlusswort schon mal als erstes reinschmeißen, und dann können wir gerne noch dranhängen, wofür das Hirn reicht, vor allem zum Beispiel zum Stichwort ästhetische Interventionen in dieser digitalen Totalität. Weil du schließt wirklich fast schon mit einem therapeutischen Wunsch, sage ich jetzt mal, nämlich du fragst dich, ob Wohnen am Ende nicht einfach bedeuten könnte, sich zu verschonen. Und wir können jetzt die Welt in so weit fassen, wie wir wollen, mindestens aber mal so weit wie den Planeten Erde. Ja, das ist nichts Neues, wir leben in apokalyptischen Zeiten und wenn wir unseren Haushalt schon über den ganzen Planeten ausgedehnt haben, dann ist die Frage nach dem Wohnen eine Frage nach dem Haushalten. Die Ökonomie geht pragmatisch vor, also ja, der Oikos und Nomos, nach den Sitten wird verfahren. Dagegen gibt es aber die Ökologie, die die Frage nach dem Wohnen und dem Bewohnen auf eine andere Art und Weise stellt. Ne? Also müssen wir uns, das ist die Wissenschaft vom Oikos, müssen wir uns schonen oder müssen wir statt Ökonomie Ökologie betreiben, müssen wir den Planeten schonen?
Also können wir das eine ohne das andere? Wäre die Frage, die heute ja offensichtlich ist und auch gestellt wird und egal wie man sie angeht und wie man sie adressiert oder auch zu beantworten meint, sie ist heute einfach wieder da. Das heißt, es ist nicht einfach gesetzt, dass die Art und Weise, wie wir uns eingerichtet haben in unseren Lebensverhältnissen, von denen auch manchmal gar nicht so richtig zu sagen ist, sind sie jetzt global, sind sie lokal, wo ist man eigentlich zu Hause oder gerade nicht zu Hause, was heißt eigentlich Urlaub in diesem Kontext, gibt es einen außerhalb und so weiter, ja, das sind ja alles Parameter, die nicht mehr einfach griffig sind oder konstant, sondern, und das waren sie nie einfach, sie waren immer schon in gewissem Sinne flexibel und liquide, aber nicht in der Geschwindigkeit. Und da sind sozusagen Anpassungsleistungen gefragt, die...
der wir hoffentlich in der Lage sind.
Ja, und die bei Bloomberg über die Frage der Rhetorik verhandelt werden, sozusagen. Ja. Als Rhetorik, als die Kunst sozusagen der schönen Umwege, die es einem erlauben.
Auf der Grundlage von Zeitknappheit.
Ja, genau. Und
Ästhetik als Selbstprävention ist das vorletzte Kapitel. Warum ist es nicht das letzte geworden?
Nein, das ist in diesem Sinne ist dieses Kapitel ja selber so eine Form von Wiederaufgreifen dieses Urszenarios des Wurfs und der Fragestellung, wie sich das Präventive überhaupt manifestiert und wo die eigentliche Basis des Präventiven zu suchen wäre, da, wo wir uns aus dem direkten Funktionszusammenhang herausnehmen. Ja? Also klar, da, wo es einfach nur geht, zu funktionieren oder zu überleben, ja, da greifen Mechanismen, das sind evolutionäre Mechanismen, das sind soziale Mechanismen, das sind letztlich auch technische Mechanismen, die man manchmal schon gar nicht mehr gewahr werden. Aber gerade das Ästhetische reflektiert diesen Raum selbst, erweitert diesen Raum, weicht ihm auch manchmal aus, ja, schafft aber halt eben diesen Spielraum der Reflexion, in dem im Besonderen möglich wird, und das heißt natürlich auch in dem Medium der Imagination, das zu erkunden und sich die Frage zu stellen und auch in der Gestalt sich vor Augen zu stellen, was wo es hingehen soll, was gut ist, was schlecht ist und so. Ja.
Und das jetzt aber unter der Voraussetzung, was du ja auch sagst, dass doch das Digitale es gebracht hat, dass wir uns einer total ästhetisierten Welt uns gegenüber sehen.
Totalisierung,
ja,
der Lebenswelt.
Und ja, Ästhetisierung der Lebenswelt. Ja, Rüdiger Buchner ist das. Genau, das ist sozusagen eine Hommage an den Geist Heidelbergs. Ja. Und ja, die Frage ist, wie man damit umgeht. Also das
ist der Fall. Dann gibt es ja Ästhetik und Ästhetik. Ne?
Das ist das bei ihm ganz klar negativ.
Ja, ja, ich weiß. Ne? Aber das ist wieder eine konservative Seite.
Ja, absolut. Buchner. Das ist ein konservativer.
Aber umgekehrt hat er damit halt einen Punkt gemacht, der, wenn man ihn dann ernst nimmt, einen einfach dazu nötigt, sich dazu zu verhalten, wenn es faktisch schon der Fall ist. Ja? Und wie man vielleicht würde ich da auch sagen, nicht rauskommt, das ist nicht möglich, sondern nur richtig wieder reinkommt. Ja? Mhm. Und genau das ist der Grund, warum ich mich mit Design beschäftige. Mhm. Mhm. Also das ist genau die Dimension, in der es mir auch nicht einmal mehr möglich ist, mich auf eine Autonomie der Kunst zurückzuziehen, eine Form von Ästhetizismus oder so, sondern wo ich von vornherein
obwohl schon du dafür Sympathien hast.
Ja, das ist eine ganz andere, Geschichte. Aber da, wo ich sozusagen nicht ins Geheim meine Doppelexistenz als ästhetizistischer Höhlenbewohner eines Huismans des Ensembles bin.
Oder fast schon nietzscheanischer Schnurrbartträger.
Sondern wo ich quasi mich in die Öffentlichkeit stelle und so tue, als ob ich ganz viel Anteil nehme an dem Schicksal der Menschheit.
Das haben wir nicht gehört.
aber gut, dass du das in einem Podcast hast.
Gerade in der Frage, und das meine ich natürlich ernst, gerade da, wo es einfach tatsächlich um die Praxis, um die konzertierte Praxis quasi geht als Gesellschaft, sind Designfragen längst zentral, aber meist nur in den Effekten, durch Nudges und durch den wirklichen Impact, den sie schon haben. Und es wäre doch mal gar nicht so schlecht, wenn man jetzt auch mal theoretisch so weit nachziehen würde, dass man sich darüber klar wird, wo da überhaupt geschaltet und gewaltet wird, von wem genau, was für Möglichkeiten gegeben sind, was da entworfen, was da auch verworfen wird an Möglichkeiten. Mhm. Und das heißt eben, sich mit Design auseinandersetzen, eben beide Dimensionen zu sehen und zwar zu begreifen, dass gerade in Zeichen der Digitalität Ästhetik und Funktionalität nicht mehr voneinander zu trennen sind, weil bestes Beispiel, ich meine, jeder Designer kann es nicht mehr hören, aber das Smartphone ist das zentrale Kommunikationsmedium der Gegenwart und es basiert eben auf einem Design, das tatsächlich über eine bestimmte ästhetische Aufbereitung überhaupt erst die Funktion erfüllen kann, die angedacht ist. Und da geht es nicht um Styling, sondern da ragt sozusagen das Ästhetische in das Funktionelle hinein und umgekehrt. Also jede Applikation.
In dieser Frage nach der Rettung der Welt, was die Rettung der Menschheit bedeutet, ja, wie wir uns wieder beheimaten können, sagst du, hat das Design oder müsste das Design langsam auch für Philosophen der Kunst, der reinen Ästhetisierung den Rang ablaufen?
Sagen wir es mal so. Wenn wir uns einfach auf das besinnen, was hier gerade der Fall ist, dann ist wohl nicht zu leugnen, dass der Einfluss des Designs auf den Alltag eines einzelnen Menschen schon enorm größer ist als sozusagen die bestbesuchteste Ausstellung von Gerhard Richter.
Ja. Ja. Speerspitze der Avantgarde.
Ja, also ich glaube, da muss man nicht lange drüber reden, dass der Einfluss des Designs also signifikant größer ist als der von Kunst, was die Kunst nicht diskreditieren soll, ja. Aber ich das einfach mal nur konstatieren, weil da noch eine ganz andere Auseinandersetzung verlangt ist. Aber auf der Ebene des Designs gehört es sozusagen zur digitalen Aufklärung, sich über diese Verhältnisse erstmal überhaupt bewusst zu werden und vielleicht auch so viel Schulung, wenn man sich schon nicht auf die quasi das Coden verpflichten will, ja, auf das Programmieren lernen, doch zumindest so viel Bereitschaft mitzubringen, sich nicht einfach zum Opfer irgendwelcher programmierten Verhaltensweisen auf Teufel komm raus zu machen. Also das heißt, Moderne funktioniert in wesentlichen Teilen gerade nur, wenn wir das tun. Aber es wäre doch wichtig, zumindest die Kompetenz zu entwickeln, zu sehen, wo es nötig ist, Transparenz herzustellen, um eine Entscheidung vielleicht auch wieder rückgängig zu machen oder so beeinflussen zu können, dass sie meinem Willen folgen und nicht einfach nur dem Programm, das irgendein Designer aufgesetzt hat. Was wiederum kein Bashing von Designern ist, die machen ihren Job und die machen den auch in den meisten Fällen gut. Und trotzdem.
Ja, auf jeden Fall haben sie viel Macht in den Händen. Ne?
Ja, was man aber auch nicht so richtig sieht oft. Ne? Man versteht bis heute ja nicht so richtig auch in Unternehmen, dass Apple nichts anderes als sein Design ist. Ja. Es gibt natürlich viel bessere Programmiererschmieden als Apple. Ja. Und das wird halt eingekauft. Und ich meine, sie schreiben es ja eigentlich auf die Geräte, nicht?
Also, ja, also das, ne, und das, wir würden gerne mit dir darüber nochmal reden. Also, weil ich erinnere mich auch gerade erst wieder, wie überzeugend ich diesen ganzen Ansatz bei dir fand, weil erstmal Design ist ja mit Ballast voll. Also, und du befreist das ja davon, auch in dem Buch hier, wo du sagst, Design ist so ein bisschen was wie ein anthropologisches
Muss. Ja, ich nenne es, ne? Ausgehend von Bloomberg, ein Metaphernaturalismus. Ja? Also in dem Sinne, dass das ist natürlich jetzt auch eine etwas vielleicht hochtrabende oder auch etwas schiefe Formulierung. Aber zum Ausdruck soll dabei kommen, dass auch Bloomberg dahingehend eine sehr interessante Ausgangslektüre ist, weil sie ihm erlaubt, seine Theorie der Metaphorologie zu erweitern hin auf eine Praxeologie der Metapher. Ja? Und um nochmal aufs Smartphone zu kommen, nicht der Desktop. Ja? Ist sozusagen eine digital implementierte Metapher. Und damit auch nicht mehr einfach nur ein Sprachphänomen, sondern Sprache hat auch seinen Teil neben der Bildlichkeit und so weiter, aber ist vor allen Dingen halt auch eine Frage eines umfassenderen Gestaltungszusammenhangs, in dem die verschiedenen Medien und die verschiedenen Sinne hineinspielen. Ja. Und genau da würde ich die Rolle des Designs sehen und sagen, Design ist nicht einfach auch nur eine Metapher, sondern Metaphern sind eine bestimmte Form von Design.
Und das heißt, da ist auch der Raum für ästhetische Intervention.
Verstanden ja, und da ist auch der Raum für eine erneute Befragung dessen, was wir überhaupt unter einer Gestalt verstehen und was wir unter einer Gestalt verstehen wollen. Ja, und da hängt sehr viel dran, bis hin zu, was weiß ich, dem Morphé-Begriff und dem Formbegriff der philosophischen Tradition. Also da gibt es eigentlich auf den ersten Blick vielleicht nicht immer direkt sichtbar, aber auf den zweiten Blick der Auseinandersetzung eigentlich unübersehbar. Direkte Verbindung zwischen Philosophie und Design, weil eigentlich schon bei Platon, es eigentlich um die Frage der Idee der Gestalt geht, wenn wir philosophisch reflektieren. Und das sollten wir doch dann bitte auch mit allen Sinnen machen, um auch den umfassenden Sinn dieser Überlegungen mit einziehen zu können. Ja. Und dann gehört vielleicht auch in der Theorie manchmal, wenn schon gelten soll, dass Theorie eine eigene Praxis ist, die Manifestation dieser Denkpraxis in Gestaltung, die uns umgeben, quasi in realisierten Ideen, nachzusteigen und die eigens im Blick zu nehmen. Ja.
Also Florian, ich habe das Gefühl, dass ich mit dir sehr tief jetzt in die Höhle hinabgestiegen bin und auch ich glaube nicht, dass wir rausgekommen sind, ganz im Gegenteil, was ich aber gut finde.
Ich glaube, die Höhle ist jetzt gut ausgeleuchtet.
Ja, ich fühle mich hier wohl. Und
wir können auch lesen, was an die Wand gemalt wurde.
Ja, Werner Herzog sagte mal an einer Stelle zu den Filmen von Ingmar Bergman, sie seien so ausgeleuchtet, dass man nicht mehr drin wohnen könnte.
Da ist was dran, ne?
Ja. Indirektes Licht.
Das hätte Bergmann stark getroffen.
Ja, wahrscheinlich stimmt das. Ja. Vielleicht ist das der Clou. Indirektes Licht.
Aus der Laterna Magica. Ja. Bruno, hast du ein Schlusswort?
Nee. Ich würde natürlich am liebsten das Hölderlin-Zitat vorlesen, was du gebracht hast, aber das passt jetzt eigentlich nicht so richtig rein. Oder soll ich es? Ich weiß nicht. Was meint ihr?
Komm, lies es mal vor.
Ungeheuer ist viel. Doch nichts ungeheurer als der Mensch. Allbewandert, unbewandert. Zu nichts kommt er. Der Toten künftigen Ort nur zu fliehen weiß er nicht. Von weisem Etwas und das Geschickte der Kunst, mehr als er hoffen kann, besitzend, kommt einmal er auf Schlimmes, das andere zu Gutem.
Also wir atmen aus. Wir haben lang geredet, ich glaube noch nie so lang, vor allem ohne Punkt und Komma. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Schnitt setzen muss dieses Mal. Florian, vielen Dank.
Danke euch.
Vielen Dank, Florian, das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ja.
Also bei uns war Florian Arnold. Du, was machst du gerade so? Man kann ja theoretisch, wenn man will, Lehre von dir besuchen. Ne? Du bist eigentlich an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Stuttgart?
Ja, der Bildenden Künste, genau.
Genau,
Der Akademie in Stuttgart. Und ja, gerne. Also wer Interesse hat, sich einfach melden, wer gerade rum ist.
Ja, einfach aber auch nach Stuttgart ziehen ruhig.
Das ja, lohnt sich, glaube ich. Ja, genau.
Ja.
Und,
sind ja alle Nomaden.
Ja. Ansonsten immer brav lesen. Ja.
Ja.
In die Bücherhöhle immer neu ausstatten.
Ja.
Immer auch ein bisschen über das vorgegebene Wochenpensum vom Seminarsleiter, von der Leiterin hinauslesen.
Ja.
Dann tun sich die Freiräume auf. Florian, wir sprechen uns wieder, ne? So oder so. Nochmal der Hinweis, Arnold und Arnold, jetzt schon oder sehr bald zu finden. Ansonsten einfach florianarnold.net, dort wird er ja auch auftauchen, der Podcast, ne?
Ja, zumindest als Verweis.
Mindestens. Okay. Vielen Dank, macht's gut, danke an alle Zuhörerinnen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Adieu.